Hey David.
Hallo Robert. Du bist zurück aus dem Dreieck der Traurigkeit.
Triangle of Sadness. Ja. Stimmt. Ah. Stimmt, das wäre eigentlich voll das gute Trivia gewesen.
Ja.
Hätte ich erzählen können. Naja, ja.
Was heißt hätte? Mach doch jetzt.
Ja, ich war auf einem, es war so eine halbgeschäftliche, Halburlaubreise. Ich war auf einem Segelschiff, so 4-5 Tage im Mittelmeer unterwegs und habe so alle 2 Tage an so biologischen Weinbergen angelegt.
Gerochen.
Und mir quasi den Anbau von biodiversen Pflanzen, also eigentlich so Nachhaltigkeitsthema Wein und ein Segelschiff im Mittelmeer, das war das Thema. Aber zugegebenermaßen auch echt ein Luxussegelschiff, also jeden Abend 4-5 Gänge-Menü über mehrere Stunden. Das ging dann morgens, konnte man um 7 Sport mit Trainerin auf dem Deck machen, das haben einige wahrgenommen, und Fitnessstudio und ganz viele Degustations- und Weinkurse. Das war so eine große Weinreise. Mhm. Das hängt so ein bisschen mit einer Partnerschaft zu einem Schweizer Unternehmen zusammen. Und an Bord stellte ich dann auch immer mehr fest, und das war ich nicht nur alleine, auch andere Gäste, denen wir dann auch den Film empfohlen hatten, das sieht hier ganz schön nach Triangle of Sadness aus. Ja. Also man merkte so das Interieur, die Essensseele, alles sah so aus wie bei Ruben Östlunds Film, der übrigens ja Juryvorsitz hat in Cannes dieses Jahr. Nächste Woche wollen wir ein bisschen über Cannes reden.
Ja.
Schon mal ein bisschen vorgegriffen an der Stelle. Und irgendwann zeigte sich, erzählte jemand, dann habe ich auch recherchiert, Ruben Östlund ist auf diesem Film, namentlich die Sea Cloud 2. Das ist so eine ganz besondere Luxus-Segelschiffmarke, ist vor ungefähr 2 oder 3 Jahren auf diesem Boot anscheinend gefahren. 10 Tage, und soll sich inspiriert haben lassen, was das gesamte Interieur angeht, für A Triangle of Sadness. Ja. Und wir hatten auch, ich schwöre dir, wir hatten Pia, das war die Chefin, quasi die Hotelmanagerin des Schiffes, die sieht exakt so aus, von der Art und Weise, dem Lachen wie Paula aus dem Film.
Ja.
Und Pia hat den Film aber nie gesehen, also haben wir gesagt, check doch mal. Sie hat es nicht geschafft, den Film zu gucken, hat sich aber die Fotos angeguckt und meinte, sie sei nicht beleidigt, nachdem sie das gesehen habe. Und schon allein diese Aussage passte auch wieder. Und es war so abstrus, immer wieder dieses Setting zu sehen. Du fühltest dich immer an Triangle of Sadness versetzt, vor allem weil auch das Captain's Dinner an dem vorletzten Abend war. Ich glaube, das war auch ein Donnerstag im Film, und das Wetter schlug um Richtung diesen Tages, wurde schaukeliger. Und es passte einfach so gut, dass aber es ist am Ende alles gut gegangen.
Das wäre eine richtig schöne Erlebnisreise gewesen, wenn ihr dann noch von Piraten angegriffen worden wärt und alle gekotzt und gekackt hätten.
Ja, hätte so sein können, ist aber am Ende nicht so geworden. Wobei ganz viele sind landkrank geworden, das kannte ich auch nicht.
Landkrank?
Ja, wir hatten niemanden, der irgendwie seekrank war, soweit ich mich erinnern konnte. Aber dann durch das Schaukeln die ganze Zeit kommst du an Land und du denkst, alles schaukelt. Und hatten wir ganz viele, die so ein bisschen schräg wie betrunken gelaufen sind an Land, weil sie gewohnt waren, tagelang das auszugleichen, wie das Schiff halt schwankt. Und so ein Segelschiff, das ist was jetzt nicht so ein riesen Kreuzfahrtschiff gewesen, das merkt man schon, wenn dann so der Wellengang 1 Meter, 2 Meter ist oder sowas. Auf jeden Fall, ja, von da bin ich zurück, David.
Schade.
Im Podcast. Wie schade.
Ach komm, super.
Wie kannst du mich nicht vermisst haben?
Ich hab dich
Du hast meine Fotos gesehen, du hast schon alle meine Insta-Stories gesehen, ja, um ein bisschen Verbindung zu haben.
Ganz ehrlich, ich habe mich für dich gefreut, dass du da warst. Ich habe mich auch gefreut, dass du letzte Woche Fast and Furious nicht ertragen musstest. Hast den aber jetzt nachgeholt gestern.
Ja,
ne?
Aber ich habe noch ein Trivia.
Ich würde kurz sagen, was wir heute besprechen.
Ja.
Wir holen natürlich eine ganze Menge nach. Fast and Furious unter anderem. Wir haben Ariel, die Meerjungfrau. Wir haben Renfield, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen hatten. Und als großes Thema haben wir uns dieses Mal überlegt, reden
über
wir...
Über Still zu reden, Michael J. Fox Movie.
Das
Nein,
das
den haben
große...
wir noch mitgebracht. Den wollte ich noch ergänzen.
Ach ja, stimmt, da wollten wir auch noch drüber reden.
Und nee, als großes Thema
wollten wir mal auf was Bezug nehmen. Und zwar ein Video von den Jungs von Cinema Strikes Back.
Und Mädels.
Ach stimmt, das sind jetzt auch Mädels.
Ja, ich habe heute meine Review nämlich genau zu Fast and Furious auch darauf nochmal verwiesen und gesagt, dass wir einen Podcast reden. Da merkte ich danach, ich habe nur Jungs gesagt. Meintest du, Gina, schreib mal bitte noch Sternchen und Mädels ran. Das
sind ja bloß
Jungs.
Stimmt, ja, die sind, haben das Team ja vergrößert. Die haben ein Video gemacht, wo sie ein bisschen die Branche anprangern und ein Statement rausgebracht. Sie machen oder verweigern regelrecht eine Kritik dazu und haben da auch befreundete YouTuber angesprochen, unter anderem uns. Und wir haben uns gedacht, wir reden heute mal über das ganze Thema, weil das schon sehr facettenreich ist. Das also hintendran nach den Kritiken. Jetzt bin ich aber super gespannt, was du mir für ein Trivia mitgebracht hast.
Ich habe ein kurzes kleines Trivia, vielleicht kennst du es. Aber ich danke übrigens allen fleißigen Zuhörerinnen und Zuhörern, die mich immer mit interessanten Trivia zubomben. Und dann sind immer welche dabei, wo ich denke, oh, das finde ich gut. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, Mission Impossible hat diese Woche ja einen neuen Trailer rausgebracht. Mhm. Und das Mission Impossible-Thema kennen wir, oder? Weißt du, was das ist?
Wie, was das ist?
Was das, was könnte, also du, also okay, wenn du es jetzt nicht erkennst, worauf ich hinaus will, kennst du es also nicht. Also, hören wir nochmal hin. Dam, 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 dam. Und jetzt sage ich dazu, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang.
Morsecode, ja?
Morsecode.
Und für was steht der Morsecode?
M und I.
Ach, krass.
Mission Impossible.
Nee, wusste
hab
ich nicht.
Nicht gewusst.
Nee, habe ich auch nicht gewusst.
Nach so langer Zeit, Mission Impossible, ja, ist ein
also
Filmmusik-Trivial.
Denn ist M und I?
M und I ist immer abwechselnd. Lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang. Es ändern sich natürlich die Tonhöhen, aber der Rhythmus ist wirklich immer M und I, der die ganze Zeit drunter liegt.
Und was ist dann?
Das ist was anderes.
Das ist Dead Reckoning, Teil 1.
Okay, weiß ich nicht. Das ist, aber trotzdem, da hatte ich so, what? Krass, also cool, irgendwie so gewusst. Obvious und trotzdem, also ich
weiß. Es gibt
ja
eine ganze Menge Filmmusik, die so regelrecht vercoded ist. Ich treffe diese Woche bin ich schon ein bisschen begeistert, Hans Zimmer.
Wie, du gehst zum Konzert oder triffst du den?
Ich treffe den. Der ist vorher, gibt es so eine Influencer-Runde, wo die wahllos irgendwelche Influencer zusammengewürfelt haben, die ja natürlich alle nichts mit Film zu tun haben.
Wie, das heißt,
haben.
Du musst für das Ticket gar nicht zahlen in der Mercedes-Benz-Arena?
Nee.
Warum wurde ich nicht mal gefragt?
Weiß ich nicht.
Ist sogar mein Geburtstag. Ich hätte 12-fach Gründe gehabt, dort zu sein.
Das werde ich vor Ort Hans Zimmer sagen. Und ich nehme an, dass er dann sagt, Robert Hofmann is not here. That is not good.
Ist der nicht Deutscher?
Ja, er ist Deutscher. Okay. Aus Frankfurt kommt er.
Warum soll er dann das auf Englisch sagen?
Naja, weil er so lange da drüben lebt und weil er ein Mann von Kultur ist. Deshalb. Jedenfalls hat der ja zum Beispiel Dunkirk oder in Interstellar. Da hat er so Codes in die...
Interstellar. Da ist auch auf den Schallplatten das Morse-Code
dick,
drauf.
Dick, dick, was da im Hintergrund immer läuft. Das ist so ein leichter Code, der da eingearbeitet ist. Und das finde ich total spektakulär bei denen, dass die Musik, die dann so als Teppich da drüber liegt, ist mittlerweile so ein richtiges Sprachrohr geworden. So, da werde ich ihn drauf ansprechen. Auch darauf, dass
Wusstest du, dass er mal ein Parkhaus eingeweiht hat und das komponiert hat?
Was? Ein Parkhaus?
Ich meine, es war Hans Zimmer und nicht John Williams. Als ich bei DreamWorks war für Drachenzähmen leicht gemacht 3, haben die uns auch den Parking Lot gezeigt, der erst vor ein paar Jahren gebaut wurde für die ganzen Mitarbeiter. Und da gab es ein Konzert drauf, als das fertiggestellt wurde, halt mit der ganzen Führungsriege von DreamWorks Mitarbeiter Barbecue. Und da hat wohl auch Hans Zimmer dann gespielt.
Aber er hat keinen extra Song für das Parkhaus geschrieben. Das wäre sehr lustig.
Ich glaube, er hat einfach so gespielt in der Parkhaus.
Immer dann, wenn du dir so eine Karte ziehst, spielt das Theme.
Ja, der macht doch auch das Intro der Tagesschau ist doch von ihm, oder?
Nein.
Doch.
Was?
Die Tagesschau? Warte mal. Tagesschau.
Das ist das, oder? Ist das die Tagesschau?
Tagesschau-Melodie wird ersetzt von Hans Zimmer. Von 2012 die Nachrichten, ja. Hans Zimmer komponiert die neue Titelmelodie. Ja, die Tagesschau ist von Hans Zimmer.
Nein, das habe ich
auch
noch nie gehört.
Ey, ich knall dir heute aber einen raus.
Ich weiß nur, dass Danny Elfman zum Beispiel die Intro-Musik von den Simpsons gemacht hat.
Das weiß ich.
Ja, interessant. Das wusste ich nicht.
Ich komme hier heute frisch auf.
Ja, der Urlaub hat dir gut getan.
Ja, weiß gar nicht. War schon auch anstrengend.
Ja?
Ja, weil jetzt ist so viel nachzuholen und so auf dem... Ich meine, das Schiff ist ja schön, aber so auf dem schwimmenden Käfig auch irgendwie ist am Ende nicht meins. Also es ist so...
Ich hätte da gar keinen Bock
und
drauf.
Und viel unter anderen Leuten. Es war sehr schön, weil ich mit Michael, einem befreundeten Kameramann war, der auch sich... Der, weiß nicht, ob du den kennst, der macht ja unter anderem Kamera für Uncovered. Der macht ja so richtig krasse Szenarien mit Thilo Mischke in Afghanistan rum. Hotten, der übrigens jetzt auch einen Podcast hat. Er hat mich gesagt, ich soll in unserem Podcast Werbung für seinen Podcast machen.
Die haben doch schon seit Ewigkeiten
einen Uncovered Podcast. Nein, nicht Thilo Mischke. Nee, Michael hat seit 2 Wochen einen Podcast.
Wie heißt der?
Quallencocktail.
Quallencocktail?
Quallencocktail.
Und worum geht's?
Ich glaube, die treffen sich, trinken eine Flasche Wein pro Folge, hat er gesagt, und reden über was so ist. Ich glaube, 2. Folge ist der erste Kuss. Erste Folge weiß ich gar nicht.
Das ist ja mal was ganz Ausgefallenes, über alles Mögliche zu sprechen.
Ja, kann man auch machen. Auf jeden Fall war es einfach sehr lustig und ich habe wieder viel über Gott und die Welt nachgedacht und dann komme ich wieder ein Stück weit mit meinen Kenntnissen mehr zurück.
Du hast über mich nachgedacht?
Und über Gott.
Okay. und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast hier.
Namens 2. Wie Pech und Schwafel.
Schön.
Ja.
Ich wollte mal testen, ob du noch weißt, wie dieser Podcast heißt. Und ob du weißt, was jetzt als nächstes kommt. Wir haben schon gesagt, was wir gesehen haben. Du hast jetzt ja nicht so viel gesehen.
Ich habe jetzt 3 Sachen gesehen, aber reicht auch.
Reicht auch mal.
Ja.
Wir, würde ich sagen, dann reden wir doch direkt über den Elefanten im Raum und zwar über Fast and Furious.
Über Fast and Furious. Den habe ich gestern gesehen, ich habe heute eine Kritik aufgenommen und ist der 10. Teil der Reihe, ne? Kostet, glaube ich, so viel wie die ersten 6 Filme zusammen.
Ich bin nicht sicher, ob das nur der Preis für, also weil ich habe überall gelesen, 340 Millionen und damit ist er ja irre teuer.
Exklusive Marketing.
Und das siehst du nicht.
Siehst du nicht.
Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass man das irgendwie sehen würde. Jetzt im Vergleich zu Avatar, der ja sehr ähnlich teuer war. Haben die das Back-to-Back gedreht mit dem 11. Teil? Das ist nur der 10. Teil? Das ist ja irre. Das ist ja irre. Da ist ja das Geld einfach verbrannt worden. Das ist ja krass.
Ja, was soll
das
man
geht
machen?
Dann aber an die Schauspieler, oder?
Du hast ja schon mal gesagt, dass es nicht so wäre. Da habe ich gesagt, ja, aber die haben einfach so krasse Anschlussdeals. Also Ludacris ist jetzt hier nicht so der ganz große Name, aber ich glaube, der kann richtig viel Geld nehmen, wenn er auftaucht im Film. Klar, Vin Diesel hat einen riesen Share mit Produktion und dem, was er dabei ist. Und dann ist auch so ein Jason Statham taucht zum 6. Mal auf in dem Film. Der wird sich auch seinen zweistelligen Millionenbetrag abholen, auch wenn er da bloß eine Handvoll Szenen hat.
Ja, wahrscheinlich genau. Eine Million pro jede Minute, die er zu sehen ist, weil viel ist das nicht.
Der Film hat auch 4 Oscar-Preisträgerinnen. Ne? Es ist auch nicht die billigste Sache, die man sich für so einen Film holen kann. Also keine Ahnung, wo 340 Millionen hin sind, aber es sieht wirklich nicht danach aus. Vor allem, wenn man überlegt, dass Teil 9, wo sie ins Weltall geflogen sind, nur 200 Millionen gekostet hat. Und eigentlich der Regisseur Louis Leterrier, den Film jetzt wieder erden wollte.
Hat er die Transporter-Sachen gemacht?
Hat Transporter The Mission gemacht und hat irgendwie einen Credit im ersten Teil, wobei den Luc Besson gemacht hat. Also ich verstehe es nicht ganz. Was hat er gemacht? Der hat Transporter gemacht, nee. Der hat den...
Ja? Luc Besson hat den doch nur produziert.
Den ersten?
Den hat er nicht selber gemacht.
Der hat Transporter gemacht, der hat den Edward Norton Hulk gemacht.
Aha.
Und jetzt hat er halt das verbrochen. Lupin hat er noch gemacht für Netflix.
Ah, okay.
Okay, David, worum geht's denn eigentlich? Soll ich es kurz erzählen? Willst du es erzählen?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht.
Es geht um Familie.
Ja.
Und ganz am Anfang ist so eine Art Staffelstabübergabe. Das bekannte Barbecue-Dinner aus der Fast-Reihe ist jetzt nicht am Ende des Films, sondern direkt am Anfang. Also voll anders.
Ja.
Und dann soll Roman in der Gruppe endlich mal die Führung übernehmen, weswegen er eine Mission für die Nebulöse Agency übernehmen soll in Rom. Und dort kommt es quasi zu diesem ganz normalen Heist, wie wir ihn kennen. Irgendein Auto fährt unter einen LKW. Ein goldener Lamborghini wird noch genutzt, um den Fahrer zu blenden aus dem LKW. Aber dann taucht der Schurke des Films auf. Jason Momoa als Dante, der immer 5 Schritte weiter ist, das sieht, geplant hat und es schafft, alles so rumzudrehen, dass aus Dom Toretto nicht bloß jemand wird, den er leiden sehen möchte, weil er einen tief verwurzelten Schmerz irgendwo aus dem 5. Fast and Furious Teil hat, sondern der auch in der Öffentlichkeit als Terrorist sowie seine gesamte Familie als Terrororganisation angesehen wird. Und das führt dazu, dass auch ehemalige Feinde, weil ja Dante der Feind des Feindes ist, sich auf die Seite schlagen und selbst Cypher auf einmal irgendwie zur Familie gehört. Und ich meine, Dom hat viel zu verlieren, weil der hat Freunde, der hat seine Schwester, der hat seinen Sohn, der hat jetzt seinen Bruder Jacob, der noch der Böse war im letzten Teil. Ja. Der hat jetzt mit Cypher eine Erzfeindin, die auch ganz toll ist. Der hat eine Mama, nee, seine Mama hat er nicht. Von wem ist Helen Mirren immer die Mama?
Keine Ahnung.
Ach so, von Deckard Shaw, von Jason Statham.
Ah ja.
Ist sie die Mama. Und es gibt eigentlich nur Leute, die Familie sind. Und für wen wird man sich entscheiden, ist so ein bisschen die Frage.
Man muss sich diese 10 Filme, das habe ich auch wieder gemerkt, man muss sich im Grunde alle 9 Filme nochmal vorher angucken, damit man irgendwie begreift, was da los ist, weil ich auch gemerkt habe, also wenn die den 5. Teil nicht nochmal kurz gezeigt hätten, wo das ja dann immer so ist, dass die zeigen das jetzt so, dass Jason Momoa, der war die ganze Zeit da, man hat ihn im 5. Teil nur damals nicht gesehen, da hätte ich auch zum Beispiel nicht mal mehr gewusst, dass wer der Bösewicht war, wie der Film geendet ist. Ich bin ständig ins Straucheln gekommen wegen der Figuren. Helen Mirren zum Beispiel habe ich schon beim letzten Mal nicht so richtig nachvollziehen können. Wer ist die jetzt eigentlich? Es gibt dann irgendwie eine Tochter von jemandem, bei der ich auch dachte, wer war die gleich nochmal? Von wem ist die jetzt die Tochter? Ich erinnere mich nicht mehr. Der Sohn von Vin Diesel ist ja jetzt schwarz. Im letzten Teil war er aber noch weiß. Also da habe ich dann völlig den Verstand verloren. Weil ich
ist der unbesetzt? Ich habe das gar nicht
der im
Kopf
unbesetzt.
Gehabt.
Der ist unbesetzt. Der ist ein anderer Darsteller. Aber ich bin mir super sicher gewesen, dass der eine andere Hautfarbe hatte. So dass ich dann dachte, so, also haben die da jetzt ein anderes Kind? Gehört es dem gar nicht? Ich habe es nicht verstanden. Es kann auch sein, dass er dieselbe Hautfarbe hatte, aber das ist das Krasse an dieser Reihe. Die rauscht so durch. Das kann ich eigentlich nur vergleichen mit den Transformers-Filmen, bei denen ich auch
im nächsten Monat einen neuen Teil
erwarten ja, kann. Aber da ist auch, frag mich mal, in welchem Teil was passiert ist. Also ich kann dir gerade noch sagen, welche die Filme mit Mark Wahlberg waren, aber was in denen passiert ist, who knows? Und das ist bei Fast and Furious mittlerweile ganz genauso. Es gibt immer irgendeine Bedrohung von außen, weil es gibt ja im Grunde schon seit geraumer Zeit keine Entwicklung mehr für die Charaktere oder so eine richtige, ne, dass Vin Diesel irgendwie an dem Anfang des Films eine andere Person wäre als am Ende des Films, das passiert ja nicht
mehr. Der ist
nicht
mal am Anfang des Franchises eine andere Person als jetzt am Ende.
Ja.
Der ist so eine Nulpe, wirklich. Der ist so schlecht. Ich will den auch gar nicht mehr als Schauspieler bezeichnen. Also wirklich Leute, die sagen, wenn diese sei ihr Lieblingsschauspieler, muss ich den Raum verlassen. Ja. Also das ist, ich habe eine Zeit lang dieses gesamte Franchise noch verteidigt mit, lädt sich zurück, trinkst ein Bierchen, Kopf aus, Film ab, so, ja. Ich war lange hart gesotten, bis Teil 7 habe ich noch gesagt, okay, I get it. Ja. Das Ding, 7. Teil hat, glaube ich, immer $1 Milliarde eingespielt, weil Paul Walker Abschied und alles, was dazugehört. Aber dann, langsam ist es bloß noch eine richtig eklige Frechheit, weil Vin Diesel ist unsympathisch, der ist anstrengend, wenn er wütend spielen soll, steht er mit verkrampften Armen wie ein bockiges Kind da und macht immer nur so,
okay. Ja, das war ja im letzten Teil schon.
Revenge.
John Cena war ja auch, Bösewicht bedeutet ja immer, so eine Flappe zu ziehen. Und dann, wenn er kein Bösewicht mehr ist, wie jetzt in diesem Teil, ist er ja plötzlich genau der John Cena aus allen anderen Filmen.
Aber tut dem Film, finde ich, gut.
Naja,
ist noch der für mich am meisten zusammen mit Jason Momoa raussticht, weil der kriegt mal so eine wenigstens, ich sag ironischerweise geerdete, weil ja eigentlich was passiert, am wenigsten geerdet ist, Geschichte, so ein Roadmovie mit dem Jungen von Vin Diesel einfach so quer durchs Land. So, das mochte ich noch fast am meisten, weil ich mir endlich mal die ganze Explosionsscheiße nicht reinziehen musste.
Da steckt ein Film drin, den man sich wahrscheinlich sogar lieber angeguckt hätte.
Voll.
Aber innerhalb der Reihe macht es natürlich wieder keinen Sinn, weil sich der Charakter dieser Person von einem auf den nächsten Film, ohne dass man das als Zuschauer nachvollziehen könnte, komplett gedreht hat. Um 180 Grad haben die diese Figur gewandelt.
Danke, dass du mir gezeigt hast, was es bedeutet, jemanden zu lieben.
Ja. Die sagen sowieso so krasse Sachen. Es gibt diese eine Szene, da sagt Vin Diesel, da steht er vor Dante, der seine Gefolgschaft hat, die er alle bezahlt hat, weil er sagt so, guck mal, ich habe die hier alle bezahlt, die schießen jetzt auf dich. Und dann zücken aber die Leute, die hinter Vin Diesel stehen, zücken auch ihre Waffen und dann sagt Vin Diesel, die Straße kann man nicht kaufen. Und ich dachte so, krass, ist das dumm. Das ist so blöd, das ist so, also neben dem typischen Convenience-Geschreibe, was sie haben, wo immer in der richtigen Situation genau das passiert, weil das Drehbuch es jetzt gerade braucht, sind die Dialoge auch so schäbig mittlerweile. Und ich hatte unter meiner Kritik sehr, sehr viele Diskussionen von Leuten, die sagten, weil ich habe immer wieder gesagt, ich verstehe nicht, wo kommen die alle her? Warum hat der Bösewicht diese Mittel? Wieso ist der genau immer am richtigen Ort? Ne? Ganz am Ende sind die ja auf so einem Staudamm und da passieren dann Dinge, wo du denkst, so, wie kann das der Charakter vorhersagen? Und aber weil er das vorher sagt, ist es dann halt einfach so. Es gibt so eine Szene, da sagt die Family, wir wurden gehackt und zwar von so einem Code, das habe ich noch nie gesehen. Oder du denkst so, aber woher kommt der, also wer hat die gehackt? Wie kann die Person das?
Das ist doch mal geil, wie das so ein Tastendruck ist, um 20 Konten zu lernen und das Geld zu transferieren.
Ja, aber die Leute geben sich mittlerweile damit zufrieden, dass irgendjemand einfach, ne, es reicht als Erklärung, dass jemand sagt, wir wurden gehackt. Und alle weiteren Fragen sind dann völlig irrelevant, wie zum Beispiel, wer denn und mit welchen Mitteln, beziehungsweise war das Dante selbst? Hat er irgendeinen Hacker bestochen? Wie kann Dante hacken? Also das wird alles null erklärt, aber während
es wird aber noch getoppt, wenn du eine Bombe unter einem Auto so entfernst, indem du es perfekt so rammst, dass in der Zentrifugalkraft diese Haftbombe, die vorher bei Tempo 200 kein Problem hatte, am Auto zu haften, auf einmal abfliegt.
Ja.
Entschuldigung.
Also ich meine, gut, bei der Action brauchen wir uns über Logik ja schon seit dem 6. Teil nicht mehr unterhalten. Der Papst ist froh.
Das war so ein Bezug zum Film.
Ich weiß gar nicht, worauf du dich beziehst jetzt.
Ach so, auf Fast and Furious.
Ja. Ich hab halt ganz oft immer wieder gedacht, das stellte sich mir eine Frage und dann hat die aber sich verflüchtigt, weil schon wieder die nächste Szene ankommt. So diese eine Szene mit dem Cameo-Auftritt, wo sie da in diesem, ich glaube, das ist so ein E-Sport-Laden oder eine Videothek.
Internetcafé.
Internetcafé, genau. Und da treffen sie auf jemanden, weil sie etwas wollen. Ich hatte da so eine Diskussion auch unter meinem Video mit jemandem, weil ich sagte, dass das eine typische Szene für Fast and the Furious ist. Die Charaktere gehen da rein, weil sie etwas wollen. Dann gibt es eine Interaktion, die dann dazu führt, dass die Charaktere den Raum verlassen und dann aber mit nichts da stehen. Also in der Plotentwicklung gibt es keine Wandlung. Und dann schrieb mir eine Person darunter, ja, aber da gab es ja dann eine Entwicklung, weil jemand hat die Polizei gerufen. Ich dachte so, krass. Es gibt so viele Leute, die sich mit dem absoluten Minimum
ganz explizit in dieser Szene gibt es etwas so Dummes, was in diesem Film öfter auch vorkommt. Einfach Ideen, die braucht niemand. Und die werden auch fallen gelassen. Die haben keine weitere Auswirkung. Also speziell in dieser Szene, er hat eine Figur, isst ein Stück Muffin und kriegt so eine Art LSD-Flash.
Ja.
Und das spielt danach.
Ist nur
in
für
der Verfolgung.
Den Gag. Ist nur für den Gag.
Spielt, ja, der nicht funktioniert. Also ja. Es gibt einen ganzen Nebenplot, in dem man Ludacris und Therese Gibson und vier Leute insgesamt, die quer durch London und so unterwegs sind, der so unlustig ist, wo es um steuerabsetzbare Quittungen geht und so, wo du sagst, was ist denn das hier für ein Müll, der jetzt hier wird. Und dieser Film, der sich auch so ganz angestrengt auf 5 Parts splittet, ist immer wieder so langweilig. Und das Schlimmste daran finde ich, dass Vin Diesel sich dann immer noch heroisch filmen lässt. Mhm. Er braucht unbedingt, ich weiß nicht, was der für ein Komplex hat, er braucht immer ständig dieses Gefühl, dann der riesige Held zu sein, der alles wuppt. Dabei hört man so viel Negatives, all die Konflikte mit Dwayne Johnson, mit Michelle Rodriguez, Autoren, die gefeuert werden, Justin Lin, der schon eine Woche gedreht hatte und dann mit Differenzen mit ihm. Also immer wieder, Vin Diesel ist ein sehr anstrengender Charakter. Das steht immer wieder im Raum. Mir kamen auch ein paar Sachen vor, als wir mal eine große Veranstaltung hatten zu Fast and Furious 8 in Berlin. Da dachte ich auch so, wow, so hinter den Kulissen hörte man auch so Dinge, wo ich meinte, das muss so ein schwieriger Mensch wirklich sein, dass ich mich frage, wäre es nicht mal besser, wenn der ein bisschen humbled wäre und mal sich selbst nicht so wichtig nimmt? Und das Ironische, es gibt eine Kampfszene zwischen Michelle Rodriguez und Charlize Theron, die ist fast einer der besten choreografierten im Film.
Ja, habe ich auch gedacht.
Und der Regisseur war nicht da mit dem Drehtag.
Ah, ne, der Hand-to-Hand-Combat ist diesmal nicht mehr so verwackelt wie im letzten Teil. Das ist das einzige Positive, was mir dann da noch tatsächlich aufgefallen ist, was die Action betrifft. Weil der Rest geht ja unter in irgendwelchen CGI-Mülle rein und so. Aber Hand-to-Hand funktioniert wieder. In der Szene gab es halt, ich war mit jemandem im Kino, ne, weil sie, die beiden Damen wollen aus dem Gefängnis flüchten. Und dann stehen sie vor dem Ausgang, haben ihren Ausbruch fast geschafft und Cypher sagt, es dauert jetzt hier noch eine Runde, weil sich die Tür öffnen muss. Und dann sagt Michelle Rodriguez, ja, dann können wir uns ja noch auf die Fresse hauen. Und dann prügeln die sich da 10 Minuten am Stück und immer die Person, die neben mir saß, dreht sich um zu mir und sagt, wie jetzt? Jetzt sind die nicht geflüchtet, sondern hauen sich lieber auf die Fresse. Und das ist es. Das ist, da wird eine Actionsequenz einfach gestaged und dann passiert die halt. Und ne, es gibt so Situationen, John Cena kommt in den Raum und sagt so, hier, ich arbeite gerade an einem Prototypen. Dann steht da ein krasses Panzerauto irgendwo in der Wüste, das er zufällig da gerade gebaut hat. Es ist alles so ein Blödsinn. Ne, dann gibt es diese ganzen Texttafeln, die mich immer wieder darauf hinweisen, dass die jetzt an 428 Orten gedreht haben. Dann sind sie in Rio de Janeiro.
Auch noch diese nervigen sexistischen Shots, die gibt es immer noch so.
Ja, ja.
Arsch von irgendeiner Frau, dann wie sie aus Motorrad
steigt. Ist wie ein Werbespot.
Immer wieder, ja, es ist.
Es ist wie ein Werbespot, aber aus den 80ern. Und dieses Autorennen zum Beispiel. Kannst du mir erklären, warum die da sind?
Warum die in Rio sind?
Warum ist Vin Diesel nach Rio geflogen und warum ist da plötzlich Dante?
In Rio wollte der wen treffen bestimmt.
Und dann fährt er aber ein Autorennen?
Also ich hab meiner Kritik gesagt, es fällt vielmehr bei diesen Filmen so schwer, nicht zu überlegen, was ich heute noch koche, was ich einkaufen werde. Und nicht, weil ich viel Stress hatte, sondern weil es überhaupt, man will sich gar nicht konzentrieren. Das ist so ein, und ich sag dann auch so, Leute, ich verstehe das ja mit dem Zurücklehnen, Kopf aus und so weiter, aber selbst mit diesem geringen Anspruch muss eure Zeit euch doch mehr wert sein. Und dieses Franchise, das liest man in Kommentaren so viel, hat so viele Menschen verloren, die auch sagen, gucken sie nicht mehr.
Ja.
So 9. Film nicht gesehen, 10. Film nicht gesehen. Und ich finde, gerade die Abspannszene zeigt, wie desperate man ist, dieses Franchise wieder in die Spur zu kriegen.
Weil ja auch dieses Familiengefühl, was sie immer wieder propagieren, das kommt ja gar nicht mehr auf.
Das ist eine Behauptung.
Ja, reine Behauptung. Es gibt am Anfang 10 Minuten, wo sie am Tisch sitzen, aber das ist, könnte gecopy-pasted aus jedem der letzten 4 Filme gewesen sein. Du würdest es nicht mitbekommen, ein Familiengefüge ist da gar nicht mehr. Außer, dass jetzt jeder mit jedem verwandt ist. Ne? Dann kommt Brie Larson rein, die ist dann halt die Tochter von Hasse nicht gesehen. Alle sind mit jedem verwandt. Ich fand Brie Larson krass schlecht in dem Film. Ich habe so das Gefühl gehabt, so die spielt halt regelrecht mit toten Augen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie in diesen Eventfilm einfach sich selber gar nicht wohlfühlt, weil bei Captain Marvel hatte ich ein ähnliches Problem.
Sie hat selbst
gestatet,
das sei ihr Traum gewesen, dort mitzuspielen.
Wer weiß, also keine Ahnung, aber sie ist mir insbesondere schlecht aufgefallen. Jordana Brewster war im letzten Teil schon echt schlecht, aber die hat ja nur 4 Szenen. Und Vin Diesel ist eine Katastrophe. Und ich glaube, die bearbeiten ihn mittlerweile auch. Der sieht
aus... Ich habe das gehört ja mal, dass er Frame für Frame Doppelkinn rausnehmen
lässt. Das habe ich dir erzählt.
Hast du mir erzählt?
Das habe ich dir erzählt.
Okay, entschuldige, das war jetzt nicht gegen dich. Habe ich einfach nicht gemerkt, von welch toller Person ich das hatte.
Ey, aber also kann man festhalten, es ist ein Film, ich kann mir nicht mehr erklären, warum sich die Geister scheiden.
Guck dir nach, wenn du diese Szenen, müsste man sich Hobbs und Shaw angucken und dann merkst du, was
das ist. Mir hat übrigens jemand geschrieben und es ist eine Sache, die ich auch mal wieder vergessen hatte, weil Hobbs und Shaw habe ich gar nicht mehr im Gedächtnis auch gehabt. habe, den fand ich ja ähnlich blöde. Da ist ja Jason Momoa auch drin. Und zwar ist er da der Bruder von Hobbs.
What?
Ja, irgendjemand hat mir das geschrieben. Und ich bin mir ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, stimmt das überhaupt? Weil ich weiß, dass Roman Reigns da drin ist. Roman Reigns ist ein Wrestler. Irgendjemand hatte mir geschrieben, dass Jason Momoa da auch drin gewesen sei. Und da zumindest in einer Szene drin vorkommt. Es kann jetzt totaler Quatsch sein. Ich erinnere mich nämlich nicht mehr. Der ist ja am Ende in Samoa oder irgendwo oder in Hawaii. Irgendwo spielt ja dann das Finale, was auch wieder keinen Sinn ergeben hat, dass sie jetzt genau da sind. Und irgendjemand schrieb dann, da ist doch irgendwie der Bruder von Hobbs ist Jason Momoa.
Nein.
Das hätte gar keinen Sinn ergeben.
Nee, das
ist Quatsch.
Ich gucke jetzt gerade nochmal durch, also in der Top-Besetzung steht er schon mal nicht drin.
Ja, ja, gut, dann
stimmt, ist es blöd. Idris Elba war der Black Superman, ne, in der Sache.
Ja, aber so, das ist so krass, du vergisst die, also klar, wir sehen sowieso sehr viele Filme und dafür verschwimmt manchmal einiges. Aber ich kann mich zum Beispiel an die letzten Mission Impossible Filme, kann ich mich alle erinnern. Jetzt vor allen Dingen an Fallout. Und ich kann hier nicht mehr sagen, was vorkommt.
Also ich habe gesamte Crew und Cast jetzt durchgescannt.
Ist
nach
er nicht.
Jason. Es kommen ganz viele Jason Statham Credits, aber nicht einmal.
Okay, dann möchte ich jetzt einen negativen Shoutout an diese Person.
An die Lügenperson.
Die Lügenmann.
Lügenperson.
Ja.
Jason Momoa aber. Muss man mal, glaube ich, auch ein bisschen drüber reden. Der spielt komplett gegen sein Image an, was er normalerweise an den Tag legt. Der muskelbepackte Hau drauf oder knuffelige Typ. Hier macht er mit seinen bunten Klamotten, die immer zu seinem Auto passen und lackierten Fingernägeln, so ein bisschen auf Anarchie. Du hast es ja mit Joker verglichen. Das ist jetzt ein großer Unterschied zu Joker, finde ich immer noch, was die Qualität angeht. Aber
ja,
vor allem, wenn der Film mal, wenn der mal kurz nicht in diesem Film drin stecken muss und zwei Toten die Fußnägel lackiert, da kommt auf einmal was Cooles raus, wo ich denke, guck mal, da ist doch was. Wenn Vin Diesel seine Fresse hält und er mal kurz sein darf, dann finde ich es mal ganz angenehm. Ich frage mich auch, 340 Millionen plus Marketing. Der Film muss doch fast 1 Milliarde verdienen, um keine Verluste einzufahren für Universal.
Ja,
ich kann das mir nicht vorstellen, dass der steht jetzt irgendwie bei 370 Millionen nach dem Start und verdreifachen tun Filme die Startergebnisse jetzt nicht unbedingt mehr oft.
Naja, weil viele halt so extrem droppen, ne? Also der Einzige, der sich gerade richtig gut hält, ist Guardians of the Galaxy 3.
Und Super Mario nach wie vor, einer, der immer noch
genau,
lange
aber
zieht.
Normalerweise hast du das bei diesen Tentpole-Filmen, so nennt man sie ja, hast du ja manchmal so 70% Drop, zuletzt bei Ant-Man Quantumania, der ja richtig schlimm eingestürzt ist.
Und so
ist
Top Gun Maverick und Avatar 2 waren auch wieder große Positivausnahmen.
Aber die sind so selten und ich kann mir das bei einem Fast and Furious tatsächlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich bin sehr gespannt, ob der das Ergebnis nochmal erreichen wird von dem 7. Teil. Und jetzt hieß es ja, dass dieser letzte Teil, und das muss man mal klar sagen, Teil 10 endet jetzt offen. Also
nicht mal mit Cliffhanger,
nee,
einfach wie
einfach
Schluss.
Hört auf. Also ein bisschen wie Infinity War. Und der 11. Teil wird auf jeden Fall kommen. Und sie haben einen 12. angekündigt, der, glaube ich, zu diesem...
Ich glaube, Vin Diesel will den machen. Angekündigt ist er, glaube ich, noch nicht, oder?
Also auf jeden Fall, ich nehme an, es wird an den Einspielergebnissen hängen.
Denke ich auch.
Und da wird dann sich zeigen, ob Universal da tatsächlich selber noch Bock drauf hat. Die Kritik zeigt ja auch, und auch das Zuschauerfeedback. Ich muss sagen, du liest gerade überall unter allen Kritiken, die ja wirklich nicht positiv sind, liest du von allen Leuten, ich bin raus im 5. Teil, ich habe das noch nie geguckt. Klar gibt es die immer dann in diesen allgemeinen Konsens dann so einstimmen und sagen, ja, ich fand das auch immer doof. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es kaum Leute gibt, die das verteidigen. Das ist bei Marvel sehr viel krasser.
Wollen wir noch darüber reden, was wir in der Abspannszene sehen oder eher nicht?
Ich bin
mit
rausgegangen.
Blick auf die weißt nicht, was da passiert.
Ich geh doch nicht.
Aber
doch
du weißt,
bei
was
der
da
Scheiße
passiert?
Nicht sitzen. Nee.
Ich spoiler jetzt einfach kurz um was rein. Und wenn ihr das jetzt nicht hören wollt,
geht zum
während
nächsten
ich noch rede, noch fünf, ja, bis zum nächsten Timestamp.
Wir haben ja Timestamps mittlerweile.
Jemand kriegt einen Anruf, der in Vollmontur dasteht. So mit Rüstung und allem. Und der dringt gerade quasi in ein Gebäude von einer Mission oder irgendwas ein, findet dort aber quasi nur Bildschirme, ein Handy. Und auf diesem Handy, auf diesem Anruf ist, ey, Dom war da, als mein Vater gestorben ist, aber den Abzug hat jemand anders gedrückt. Und du siehst schon so an der Rückblende so Arm, Aussteige, Art und Weise, Beine, alles klar. Nimmt den Helm ab, Dwayne Johnson.
Echt jetzt?
Hobbs kommt zurück und wird dann quasi der Nächste gejagt und wird sich zusammentun. Und das ist für mich, das, was sie für den bezahlen, dafür werden sie bestimmt einige opfern, je nachdem, wie der Teil jetzt weitergeht, wer von was überlebt hat oder nicht.
Es ist ja noch jemand zurückgekehrt.
Ja,
ich sag es nicht.
Ja, doch,
aber
kannst du jetzt. Wir sind im Spoiler-Part.
Ach, wir sind im Spoiler-Part. Wie heißt sie nochmal?
Gal Gadot.
Gal Gadot. Es gibt diesen einen, wo sie auf dieser Startrampe für Flugzeuge sind und da stirbt sie ja. Und jetzt stellt sich heraus, nee, Wir sind bei Resident Evil angekommen, wo auch vom einen auf den nächsten Teil Charaktere einfach wieder...
Vielleicht ist nur Zwillingsschwester.
Das kann sein.
Mit ähnlicher Karriere.
Ja.
Dwayne Johnson kommt zurück. Sie hatten ja einen Streit irgendwie 2021 beigelegt.
Und der hat doch aber gesagt, öffentlich, dass er nicht zurückkommen will.
Also, ganz ehrlich, der hat bei DC jetzt mal richtig, sag mal, abgewatscht worden. Und ich glaube, das erträgt er nicht. Da holt er sich woanders die Aufmerksamkeit. Das wird schon passen. Es wird schon passen, dass er zu Fast zurückkehrt, sich das vergolden lässt. Weil bei DC und Warner ist er erstmal raus. So.
Naja, erstmal sehen wir ihn nächstes Jahr wieder mal im Dschungel, in seinem Lieblingsgebiet. In Moana.
Dings Cruise 2.
Nee, Moana.
Die, ach stimmt, die Realverfilmung. Und Jungle Cruise kommt ja auch Teil 2.
Kommt ein zweiter
Teil? Ja. Und bei Jumanji, Gott, keine Ahnung, ob da was kommt. Und hier ich Red, wie ist es? Red...
Notice?
Notice 2.
Na, da glaube ich nicht, dass der kommt.
Wirklich nicht? Der hat doch fantastische Werte bei Netflix. Immer noch
ja,
Top
aber das ist
Film.
Halt dieses Ding, das gibt ja viele, das hatte ich ja schon mal gesagt, es gibt die Branchenanalysten, die immer wieder sagen, dass diese Zahlen, die Netflix dann rausgibt, das sind ja nur ihre Zahlen. Keiner kann die überprüfen. Und Netflix macht das so, dass sie wie zum Beispiel bei The Gray Man behaupten, das ist der beste Start, um Buzz zu bekommen, um Leute anzulocken, die dann sagen, oh, der erfolgreichste Film bei Netflix, da gucke ich jetzt mal rein. Das ist Strategie. Und dann einen zweiten Teil anzukündigen, ist auch Strategie. Aber du hast sowohl von Red Notice als auch von The Gray Man hast du gar nichts mehr gehört. Und es ist eigentlich unüblich, dass bei dieser Größe von Filmen Jahre vergehen, bis die einen zweiten Teil machen. Nun ist der Schedule von Dwayne Johnson natürlich ein bisschen voller, aber ich glaube ehrlich gesagt noch nicht, dass das
kommt. Ich bin wirklich
kommt.
Gespannt mit den Streamern on the long run, weil du siehst so viel, wie Amazon investiert in Filme, du siehst, wie Apple bereit ist, weil sie natürlich auch ein ganz anderes Hintergrundgeschäft haben, also alle beide, Geld darin zu investieren. Ich finde das auch richtig gut, dass Apple mit Paramount sich zusammentut, um Killers of the Flower Moon richtig ins Kino zu bringen. Ja, das sind wirklich ein paar, die würdigen dann auch das Kino. Und ich bin noch gespannt, wie das mit Paramount und Paramount Plus weitergeht, weil die einfach so originär viele Stoffe selber auch entwickeln und erschaffen. Das ist nicht wie Netflix, die diesen ganzen Produktionsarm nicht haben und quasi immer darauf angewiesen waren, Talente irgendwo abzusaugen, die dann aber feststellen, ja, uns gefällt diese Arbeitsweise, dieses Tempo, dieses Content-Machen gar nicht so sehr und wieder abwandern. Ich bin wirklich gespannt, wie das mit Netflix auch weitergeht in den nächsten Jahren.
Zumal man bei Paramount Plus zum Beispiel das Gefühl hat, da ist ein großes Produktionsstudio dahinter, das Erfahrung mit Produktion hat. Bei Netflix gibt es mittlerweile zwar Leute, die sich eingekauft haben, aber die waren ja nie im Produktionsstudio. Und deswegen hast du da so viele Produktionen, die sich alle wie nicht produziert anfühlen. Wo jemand gesagt hat, hier hast du Geld, mach, was du willst. Ja. Und am Ende kriegen sie ein Produkt und das wird dann halt veröffentlicht,
ja,
weil
die,
sie brauchen
die,
den Content.
Und die Konkurrenten ziehen halt alle ihre Lizenzen ab und produzieren für ihn selbst. Ich meine, Max wird dann bald gelauncht, also aus HBO Max und Warner wird dann zusammen Max. Und ich meine, HBO im Hintergrund kann man immer, sei das die ganze Game of Thrones Sache und Last of Us sah wieder fantastisch aus und dann die Off habe ich immer noch nicht gesehen auf Paramount und ich bin auch gespannt, was sie aus Harry Potter machen. Es gibt da ein paar richtig gute Schmieden, aber da werden wir in den nächsten Jahren dieses erfolgreichen Podcasts.
Wenn wir gerade schon bei Streamern sind, dann lass mich doch von unserem Lieblingsstreamer Netflix weitererzählen. Ich habe nämlich The Mother auf
Ich dachte schon so Jennifer Lopez in einem Actionfilm, wie soll denn das funktionieren?
Ja, es funktioniert gar nicht. Es ist so, dass Jennifer Lopez spielt hier eine krasse, also sie ist krass. Sie war mal beim Militär und kann alles. Sie kann snipern, sie kann Hand-to-Hand-Combat, sie kann Survival. Die war bei den Navy SEALs, die war, ist dann mal kurz rüber zu den Green Berets. Sie hat alle Ausbildungen gemacht, die es offenbar gibt. Und hat dann aber sich mit bösen Leuten eingelassen, die im Film so richtig doll böse sind, weil sie ihr nachtrachten, obwohl sie eine Mutter ist. Und sie kriegt dann ihr Kind und das nimmt ihr dann aber die Agency weg, weil sie sagen, ey, sie werden gejagt werden. Ne, um dieses Kind zu schützen, müssen sie irgendwo hingehen. Und dann geht sie dann da halt wie der weibliche Gerard Butler, geht sie irgendwo in die Tundra, ist da, sitzt da jeden Tag bestens geschminkt und immer in Top-Designer-Klamotten rum und erschießt Rehe. Und irgendwann hört sie dann aber nach vielen, vielen Jahren, ihre Tochter ist mittlerweile schon 12 oder so, die Tochter jetzt nach 12 Jahren wurde sie gefunden von den Bösewichten und muss dann einschreiten und entführt dann ihre Tochter in diese Tundra und muss der irgendwie zeigen, wie man survived. Und diese Tochter und Jennifer Lopez haben null Chemie miteinander. Jennifer Lopez und Jennifer Lopez haben auch null Chemie miteinander. Also es ist auch wieder so ein absolutes Nicht-Schauspiel. Dann hast du ab und zu mal Actionsequenzen, die gerne Bond und Bourne wären, aber natürlich wieder hardcore verwackelt sind, sodass man eher so erahnen kann, was passiert. Natürlich wieder mit maximalem CGI-Einsatz. Dann gibt es so Szenen, die völlig unlogisch sind. Meine Lieblingsszene habe ich gestern in meiner Kritik mal ganz kurz eingespielt. Da fahren die auf so einem großen Feld, einfach so geradeaus. Und du siehst so über dieses Ganze, wie so ein Reisfeld. Und kannst überall drüber gucken. Und sie fahren geradeaus und plötzlich rammt ihnen mit vollem Tempo von rechts ein Auto rein. Und denkst so, wo ist denn das jetzt hergekommen? Und nicht nur das, haben die das nicht gesehen? Also es ist
so trotz aller Ausbildungen.
Das ist so, ja genau, ihre Ausbildung ist so scheiße, dass sie das nicht gesehen haben. Es ist alles Quatsch. Und vor allen Dingen ist es halt dieses Mann-Frau auf der Flucht, einmal eins, Survival-Ding. Und die Bösewichte sind halb gar konzipiert. Und also am schlimmsten finde ich halt sie, die halt mit ihrer kleinen 400-Dollar Wollmütze da irgendwo sitzt, immer hübsch gestylt ist und dann auf diese Tochter einredet und die beiden gucken sich an wie zwei Baumstämme, die wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist Content. Ja, das ist wieder diese Sorte Film, die früher wäre das so als DVD-Premiere oder als Videotheken-Premiere irgendwie gelaufen. Man hätte gesagt, naja, gut, tut nicht
klingt
weh.
Klingt wirklich blöd.
Leiht man sich mal für 3 Mark aus. Heute kriegt man halt echten Hals, weil ich hatte so einen unter meinen Kommentaren, der schrieb so, naja, früher wäre das halt genau das gewesen und dafür ist es dann halt vergessenswert, aber okay. Aber das Problem ist ja, das reiht sich ja nur ein in eine endlose Riege an vergessenswertem Content.
Aber das ist natürlich ein spannender Ansatz. Wenn alles, wenn du früher so Blu-rays oder DVDs im Mediamarkt holen wolltest oder in der Videothek, dann hast du halt natürlich vorne das, was alle kannten und dann kam 90% schon das Gefühl Special Interest.
Ja.
Was ist, wenn du jetzt nicht mehr im Regal weißt, da muss ich jetzt hin und da hinten brauche ich gar nicht das gucken, das interessiert mich nicht, sondern wenn sie dir alles drauf batschen auf deine Startseite und du musst wieder kuratieren oder selbst finden, was will ich denn jetzt hier sehen?
Ja, und es ist, glaube ich, auch Platz 1 bei Movies. Ne? Also es ist natürlich wieder, wird auch ausgerufen, ich habe jetzt ein paar Artikel die Tage gelesen, Netflix behauptet wieder, das wäre einer der bestgeklickten Titel auf ihrer Datenbank. Mir graut es jetzt schon vor Extraction 2, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie ist es zum Special Screening? Achso, das klären wir noch.
Ich bin ja weiterhin nicht eingeladen.
Deswegen. Doch, wir sind ja Kommunikation dran.
Okay,
wenn du willst,
klar.
Kommst du mit.
Aber ich bin da, ne, weil ich den ersten Teil leider auch schon nicht so geil fand, weil ich die Action dann irgendwann ermüdend fand, aber ne, und mit dem Wissen, der war erfolgreich, haben sie jetzt einen zweiten Teil gemacht und ich habe ein bisschen Angst davor.
Werden wir sehen? Werden wir rausfinden?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Was wollen wir noch hin? Du hast Ariel noch dabei.
Ich habe noch Ariel.
Wir haben noch Still, wir haben noch Renfield.
Ja, lass uns doch über Renfield sprechen.
Okay, Renfield, ich meine, wir haben über Vampire letzte Woche geredet und Renfield ist im Grunde so eine Art Fortsetzung nach 92 Jahren, wenn man so will. Weil schließt an den 1931er Dracula an.
Mhm.
Renfield gespielt von Nicholas Holt und Dracula gespielt von Nicolas Cage. Wusstest du eigentlich, dass er übrigens schon immer mal Dracula spielen wollte?
Nee.
Der wollte Captain Nemo spielen in seinem Leben, hat er nicht geschafft. Superman wollte er spielen, hat er fast geschafft. Hat noch eine Synchronrolle behalten für einen animierten Superman. Und er wollte Dracula spielen. Hat sich schon mal gefreut darüber. Besitzt ja auch mehrere Schlösser. Der kann sich da gut reindenken. Hat sich ja wieder die Zähne anfeilen lassen, damit es ins Gesamtbild gut aussieht. Der ist ja immer ein bisschen irgendwo. Und ist die Geschichte von Renfield, dem Diener von Dracula. Wann immer Dracula bösen Menschen begegnet oder ihm fast der Gar ausgemacht wird und er überlebt, braucht er Monate oder Jahre, die er sich vom Blut ernähren muss, um wieder zu alten Kräften zu kommen. Und besonders dann ist er auf seinen Diener angewiesen, Renfield, der sich aber jetzt nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten fragt, ob das nicht alles ein bisschen eine toxische Beziehung ist, in der er hier steckt. Er hat ja auch eigene Bedürfnisse, der wird ja gern raus und kann er zwar Insekten futtern und hat dann übermenschliche Kräfte, aber das kann es ja jetzt noch wirklich nicht gewesen sein. Und als es sie dann in die Großstadt verschlägt, beschließt er, nee, ich gucke jetzt mal.
Ich bin jetzt lieb.
Und er findet Anschluss in der Selbsthilfegruppe und findet dort eben Anschluss an anderen Menschen, die auch unter toxischen Beziehungen leiden und beschließt, er holt sich ein Apartment, er macht sich mal schön. So. Und damit treffen zwei Welten aufeinander, nämlich die plüschige neue Welt mit Pullover und allem und Hausschuhe von Renfield, der aber ganz aus Versehen auch immer sehr schnell Menschen töten kann. Und die von Dracula, der einfach nur leckeres Blut und am liebsten ganze Cheerleader-Busladungen vertilgen würde, wo Renfield sagt, nee, nicht mehr mit mir. So, und das ist eine super witzige Ausgangslage für Renfield, dass man sagt, wir kriegen es in die jetzige Zeit über das Thema toxische Beziehung, haben dann einen Film, der so skurril lustig ist, wenn man auch mit den Klischees spielt über Dracula, dass jetzt oder dass Vampire beispielsweise keinen Einlass bekommen können in Räumlichkeiten. Hm. Das wird mehr als einmal aufgegriffen im Film und kombiniert sich dann immer wieder mit so einem splatterigen, überblutigem, mit Farben voll geballerten Humor und diesem weirden Spiel von Nicolas Cage, was komplett drüber ist, wie er es kann, und dem verwirrten, aber so menschlich witzigen Spiel von Nicholas Hoult, wie ich das schon so ein bisschen aus Warm Bodies kannte. Und auf dieser Ebene funktioniert der Film wirklich toll und hat genau das erreicht, was ich mir nach dem Trailer erhofft habe. Der große Wermutstropfen ist, dass Awkwafina keine so kleine Rolle spielt. Die spielt eine nicht korrupte Polizistin in so einer Mafia-Geschichte, die sich komplett einwebt in diesem Film und leider locker 60% des Films ausmacht. Und die ist total austauschbar und langweilig. Und Awkwafina spielt auch wieder ihren sehr staubtrockenen Humor runter, den sie halt immer verkörpert. Und so habe ich beim Film immer wieder gedacht, wenn ich die bei Nicholas sehe, großartig. Wenn es um was anderes geht, wird es für mich sehr mau. Aber es hat viele lustige Momente für mich zutage gefördert, dass ich mir denke, davon würde ich doch gerne mal mehr sehen. Und zeigt auch, wie dieses Vampirfilmgewand wirklich in die skurrilsten Genre-Mixes ja auch reinpasst, weil es ist eine Horrorkomödie.
Ja? Ja, ich fand den auch sehr spaßig. Mir hat der wirklich gut gefallen, weil einige Witze haben mich voll abgeholt. Es gibt einen Running Gag. Ich glaube, es geht um Ska-Musik. Ist es Ska gewesen? Ich glaube.
Ska, doch, Ska.
Es war Ska, ja, ne? War Ska. So ein Gag, der wird dann nicht aufgelöst, aber ist da einfach drin. Ich dachte so, ja, okay, die Schreiber hatten da sichtlich Spaß mit der Materie. Und genau dieser Part, diese Ausgangslage, sprich diese Selbsthilfegruppe, alles, was um Nicholas Hoult herum passiert, hat mir richtig Spaß gemacht. Es gibt in der Mitte eine größere Actionsequenz, da wird es dann auch geil splatterig. Die war so lustig, das hat so viel Fun gemacht. Und Nicolas Cage hat auch so ein paar Momente, wo er mit ihm ins Diskutieren kommt, wo du merkst, der hat eine Spielfreude, das ist echt fantastisch. Und das zu sehen, das macht Freude. Der Plot, der aber erzählt wird, der ist völlig hanebüchen, der ist totaler Blödsinn. Es hat mich insgesamt alles an, ich habe ihn verglichen mit Bullet Train aus dem letzten Jahr, der auch keinen Plot erzählt hat, sondern einfach nur Charaktere, die Spaß machen, in ein begrenztes Environment gesetzt haben. Und dann haben die da halt Spaß. Und das übertrug sich damals auf mich und das ist bei Renfield jetzt wieder passiert. Gegen Ende verliert er dann stark an Pfeffer, weil es dann so Verwicklungen mit so einer Familie aus Drogenbossen oder so gab. Das fand ich dann alles so ein bisschen drüber. Da wird dann leider eben auch so diese Kernstory fallen gelassen. Aber insgesamt war ich dann trotzdem noch so bei 3,5 Sternen.
Und auch vor allem so eine knackige Lauflänge, so 93 Minuten, kurz, nicht endlos langgezogen. Und so kann es manchmal sein. Ich meine, der eine Universal-Film, Fast, ist letzte Woche raus, Renfield diese Woche. Ne? Gleiches Studio, zwei Filme, zwei völlig andere Erlebnisse. Ist irgendwie manchmal auch abgefahren. Also wenn ihr bei Renfield, ich glaube, was da sehr fair ist zu sagen ist, wenn ihr die Trailer interessant findet und mögt, dann geht in diesen Film, weil das hält so diese Tonalität, fand ich es zumindest.
Ich glaube, bei Ariel würde ich mich jetzt einfach ein bisschen kürzer halten, weil ich eigentlich sehr gerne mit dir darüber sprechen würde. Du bist ein großer Disney-Fan, du...
Warte, ich bin großer Disney-Fan?
Naja, zumindest von den alten Animationsfilmen, ja, kann man schon sagen.
Die alten Zeichentrickfilmen.
Ja. Genau, von den Zeichentrickfilmen, die meine ich. Ja. Dementsprechend würde ich gerne auch da deine Meinung hören. Lass mich ganz kurz ausführen. Ariel, die Meerjungfrau 2023 ist schlecht, weil jetzt die Ariel eine andere Hautfarbe hat.
Hm, verstehe ich.
Ja,
fertig.
So ist es halt nun mal einfach. Was soll man machen? Ja. Ich saß da im Kino und war wirklich schockiert, muss ich sagen, weil ich das, also bei dir ist ja
deine Lieblings. Hast du das Buch mal gelesen, was ich dir geschenkt
habe? Ja, habe ich tatsächlich
wirklich?
Gelesen. Ja, mit der
Komplett?
Kleinen. Wir haben mit der Kleinen machen wir immer so Lesesessions abends, damit sie Deutsch lesen lernt. Und ich hatte das Buch einfach mal ihr mitgegeben und wir lesen dann abends immer so ein paar Seiten.
Und wie ist denn das so von? Ich habe David das Mina Lima Buch mitgebracht. Mhm. Die illustrieren immer ganz toll. Wie ist denn das so mit den Illustrationen?
Na, für die Kleine ist es vor allen Dingen richtig gut. Ich mag das total. Also ich freue mich da auch total, aber ich fand das früher in Märchenbüchern schon immer toll, wenn du so Bilder hattest, wo deine Imagination quasi noch so ein bisschen angespult wird. Ja. Ne? Also klar kann man sich vieles im Kopf selber überlegen, aber ich habe das immer geliebt, wenn so Bilder da sind. Und diese Bilder, die in diesem Buch drin sind, die sind ja richtig zum Ausklappen und so, ja, ist richtig schön. Die Originalgeschichte von Hans Christian Andersen, die geht ja leider nicht so schön aus. Das war dann auch zu Hause ein großes Drama.
Also du magst Schauma.
Die Kleine war darauf nicht vorbereitet, weil die ist ja,
die kennt
nur die Zeichentrickversion und weiß nicht, dass das ja gar nicht so schön endet. Aber ich bin ganz, ganz großer Fan des Originals. Ich habe damals 1989 kam der, glaube ich, in die Kinos. Und ich weiß noch, dass hier in Berlin in Springfuhl, das war das einzige Kino, was in der Nähe von Marzahn gewesen ist, da hat sich die Schlange einmal wirklich fast ins nächste Bundesland ist das gegangen, hatte ich das Gefühl. Wir haben Stunden angestanden, um da reinzukommen. Aber ich habe jede Sekunde geliebt. Ich bin ganz großer Fan. Und dementsprechend hätte das hier eigentlich, wenn sie es so Shot für Shot nachverfilmen, hätte das eigentlich ein Win sein müssen. Aber ich habe während des Films gemerkt, dass ich immer wieder weggedriftet bin. Es gibt offensichtliche Probleme. Das ist für mich die Optik. Es sieht wieder irre dunkel aus. Das CGI unter Wasser hat für mich nicht funktioniert. Das hat diesen schrecklichen Uncanny Valley-Effekt. Uncanny Valley, nur ganz kurz für die Leute, die es noch nicht wissen. Das ist dieser Effekt, der sich einstellt, wenn wir etwas sehen, was zwar irgendwie realistisch wirkt, aber nicht so, unsere Augen merken oder unser Gehirn merkt, da ist was falsch dran. Und das nennt man Uncanny Valley, wenn es genau auf dieser Schwelle ist zwischen real und irreal. Und ne, weil diese Figuren, die sind auf diese Unterwasser rein gefotoshoppt, die Haare wabern so und dann haben sie ja alle diese Meerjungfrau-Schwänze und das fühlt sich immer falsch an. Es wirkt auch nie wie unter Wasser. Dadurch ist der um 3 Ligen weniger fantasievoll. Nur als ein Beispiel habe ich gestern mal auch ganz konkret in meine Kritik reingeschnitten, die Küssidoch-Szene aus dem Original, wo so Flamingos tanzen und Fische spritzen mit Wasser. Und dann schaust du dir diese Szene an, die in der Dunkelheit kaum zu erkennen ist, wo dann 11 Glühwürmchen durchs Bild wabern und dann 3 Fische unten rumschwimmen. Fabius zum Beispiel, dieser eine Fisch, der fällt zwischen den ganzen anderen Fischen überhaupt nicht auf zum Beispiel. Sebastian ist ja jetzt einfach nur auch eine Uncanny Valley-Krabbe, die halt reden kann, aber hat halt nicht mehr diese großen Augen wie im Original. Ja. Und dementsprechend fehlt ihm dieser Ausdruck, den diese Kreaturen ja auch brauchen, um Gefühle zu übermitteln. Und auch viel Humor hat sich ja durch diese Art und Weise dann überbracht. Aber weil sie jetzt wieder diesen realistischen Ansatz wählen, wo alle Kreaturen so aussehen wie im Original, sieht das halt super strange aus und vieles connectet einfach mit dir als Zuschauer nicht mehr. Und dieser Film geht 50 Minuten länger. Das habe ich explizit dadurch gemerkt, weil ich im Film dachte, boah, wie lange geht der denn? Ich habe immer wieder gemerkt, wie ich weggedriftet bin. Und das Original zum Beispiel, das geht 83 Minuten und fühlt sich da einfach rund an. Das geht genauso lange, wie diese Geschichte einfach hält. Und jetzt sind es 2 Stunden und 15 Minuten, in denen nichts passiert. Es gibt Fülldialoge, es gibt hier und da mal einen neuen Song, die mir ehrlich gesagt auf den Keks gegangen sind. Es gibt einen Rap zum Beispiel von der Möwe Scuttle, der wird von Awkwafina, die das hier auch widerspricht. Dementsprechend ist Scuttle also jetzt eine Frau. Das hat für mich auch gar nicht funktioniert, diese neuen Songs. Und stattdessen nehmen sie aber für mich wichtige Szenen raus. Zum Beispiel die Küchenszene. Erinnerst du dich an die Szene, wo Sebastian in dem Schloss dann in der Küche ankommt und der Koch zerhackt dann Fische und er sieht zum ersten Mal, dass die Menschen ja Schalentiere und Fische essen. Die ist komplett raus. Ja, genauso wie sie in, jemand hatte mir das gestern geschrieben, dass sie irgendwo die Szene rausgenommen haben, wie jemand raucht. War das bei Peter Pan und Wendy? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall macht das Disney gerne, dass sie bei Material, wo sie sich nicht sicher sind, lieber streichen, statt einfach eine neue Art und Weise zu erfinden, wie sie damit umgehen könnten. Also ist dieser Film irgendwie kürzer, aber sehr viel länger gleichzeitig. Das ist
bei Disney auch so ambivalent, ey. Da haben sie so gar keinen Mumm und in Florida bekriegen sie sich mit DeSantis wegen dem Don't Say Gay-Gesetz, soweit ich das überblicke, ne?
Ja.
Da sind sie auf einmal, haben sie eine Position. Ich verstehe nicht, was...
Sie haben ja auch in dem Film eine Position. Also das ist hier, also ich sag wirklich leider, es ist leider ein Film, der wirklich mit dieser ideologischen Politik durchzogen ist. Ich finde diese Diskussion um Hautfarben und so, das finde ich völlig hanebüchen. Das haben wir hier ja schon mal besprochen. Es macht ehrlich gesagt keinen Unterschied. Halle Bailey ist Spitze. Die ist der einzige Lichtblick in diesem Film, wie ich finde.
Wie ist denn Melissa McCarthy als Ursula?
Die wurde ja von der US-Kritik gerade hoch gelobt. Ich muss sagen, ich ziehe den Vergleich zum Original. Und zum Beispiel König Triton war da so eine erhabene Person, ja, aber gleichzeitig eine tolle Vaterfigur, der streng, aber nett war. Und Javier Bardem, der dann da mit seinem Halbenglisch vor sich hin stammelt, hat diese Präsenz gar nicht. Melissa McCarthy hat Spaß mit der Rolle, aber die stinkt gegen die Ur-Ursula total ab. Und sie hat auch noch ein zusätzliches Problem, dass Ursula in diesem Film alles, was mit ihr zu tun hatte, auch in ihrer Höhle, die hat ja im Original, schminkt sie sich zum Beispiel, indem sie so einen kleinen Scampi ausdrückt und sich damit das als Lippenstift aufträgt. All diese Szenen, die irgendwie mit Gewalt oder die vielleicht ein bisschen verschreckend sein könnten, auch dass zum Beispiel die Meerjungfrauen und Männer werden ja verwandelt in so Algenwesen, die dann da in ihrem, so Polypen, die dann so herumeiern in ihrer Höhle. Auch das fehlt komplett. Also die haben diesen gruseligen Touch, den dieser Film hatte, haben sie auch komplett beschnitten. Und das fehlt auch der Figur Ursula, wie ich finde. Und dadurch sticht eigentlich nur Ariel heraus. Halle Bailey macht das super. Ich finde auch, die Songs wirken durch ihre Stimme nochmal besser. Aber es gibt dann alle möglichen Veränderungen, die mich ehrlich gesagt in dieser Fülle genervt haben. Ne? Scuttles wird noch von einer Frau gesprochen. Ja, okay, kann man so machen. Am Ende winken dann Meerjungfrauen und Männer aller Nationalitäten. Also so auch Indianer, sagt man das noch?
Nein.
Was sagt man jetzt so?
Amerikanische Ureinwohner.
Ah ja. Die winken dann
American
auch.
Natives. Die National Geographic, die ich gerade lese, hat einen langen Artikel darüber, wie im 19. Jahrhundert und bis Mitte 20. Jahrhundert ganz viele von den Kindern von American Natives verschleppt worden sind, um auf weiß erzogen zu werden und die dann aber später keine Bildung hatten und weder in der Einkultur ankamen und bei sich zu Hause wieder verstoßen wurden, weil sie ihre Sprache nicht mehr konnten, ihre Bräuche nicht mehr. Richtig trauriger Artikel über, American Natives.
Das wirkt halt seltsam forciert, weil es so, ne, es gibt einen Punkt, der mich ganz krass gestört hat. Es gibt jetzt nämlich bei dem Fluch den...
Ganz kurz, dafür, dass du dich kurz halten wolltest.
Ja, es weiß, es tut mir leid. Es tut mir leid.
Alles gut.
Aber bei dem Film rede ich mich irgendwie in Rage. Es ist leider gar nicht drum herum zu kommen. Es gibt diesen Fluch. Sie muss ja innerhalb weniger Tage diesen Kuss der wahren Liebe sich abholen. Und im Original ist es das. Ne? Und hier gibt ihr Ursula aber noch einen Zusatz zu diesem Fluch. Nämlich, dass sie vergisst, dass sie diesen Kuss eigentlich sich einholen muss. Und ich dachte in der Szene ganz gut, warum machen sie das denn jetzt? Und auf dieses Vergessen wird sich immer wieder bezogen und es wird ganz ungelenk reingeschrieben. Und ich habe mir das dann nur so erklären können, dass sie damit im Grunde so Rollenbilder aufbrechen wollen, weil im Original ist es ja so, dass dann auch damals in der Zeit, Ende der 80er, ne, der Mann macht den ersten Schritt. Er muss sie küssen. Und im Grunde könnte sie ja auch den ersten Schritt machen, was jetzt der heutigen Zeit im Grunde angemessen wäre. Dass sie das aber nicht tut, kann eigentlich nur durch diese Erklärung hergeleitet werden. Einen anderen Grund gibt es für mich da nicht. Und deswegen habe ich habe das nicht verstanden. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mir über solche Sachen Gedanken gemacht habe, weil mich der Film dazu regelrecht zwingt. Und hat mich rausgerissen. Durch die Bilder, durch diese leider recht forcierte Politik, die da mittlerweile drin ist. Ich finde es schade, dass Disney nicht einfach sagen kann, so, ey, wir machen halt die Ariel, die wir da reinsetzen wollen und jeder kann eine Meerjungfrau und Meerjungmann sein, aber der Film ist voll davon. Und irgendwo, finde ich, ist dieser Punkt für mich dann auch erreicht gewesen, wo ich gemerkt habe, aus diesem alten Film, den ich noch kannte, haben die was gemacht, was nicht mehr wiederzuerkennen ist. Triton ist nicht wiederzuerkennen, Ursula ist nicht wiederzuerkennen, elementare Szenen sind nicht mehr da. Stattdessen drücken sie einem etwas auf, wo ich dann lieber gesagt hätte, dann doch lieber diese alten Szenen mit reinnehmen und vor allen Dingen diese alte Magie. Ne, auch die alten Szenen unter Wasser waren zum Beispiel im Hintergrund relativ dunkel, aber die wurden kontrastiert dadurch, dass die Farben, ne, ihre Haare waren immer so rot und Fabius war gelb und dadurch war alles wahnsinnig farbenfroh, auch wenn es mal in einer düsteren Höhle gespielt hat. Hier ist alles nur dunkel. Und du erkennst halt einfach gar nichts. Und das ist so lieblos. Das ist so
leblos.
Wenn
man das jetzt noch in 3D guckt, weiß ich, ob man das kann, aber könnte sein bei dem Film. Dann
wird
es noch dunkler.
Ich weiß es nicht. Also der hat mich schwer verärgert und dennoch habe ich...
Auf was für eine Leinwand hast du den gesehen? IMAX oder
nee,
Zoo? Oder?
Nee, okay. Zoo. Ich habe dem trotzdem noch 2,5 Sterne gegeben, weil du ja trotzdem da sitzt und bei den Musiknummern mitgehst. Ne? Und zwar bei, wie gesagt, Küssi doch oder Unter dem Meer, die funktionieren nur halb so gut, weil sie nicht so opulent sind wie im Original. Aber die Songs sind halt immer noch gut. Das neue Zeug, was Lin-Manuel Miranda reingefügt hat, ist Schrott. Und das Finale ist dann natürlich ein großes Spektakel. Aber das hier hätte so viel besser sein müssen, dass ich wirklich mittlerweile sagen muss, ey, Disney ist zu so einer, also wirklich dreisten Content-Mühle geworden, die sich nur an alten Erfolgen mittlerweile bedient. Die haben nichts Eigenes mehr. Wenn sie nicht Marvel und Fox eingekauft hätten, deren Erfolge...
Star Wars, Marvel, Star Wars.
Ja, genau, Star Wars
und Pixar.
Und Fox, Ja, und Pixar, an deren Erfolgen sie sich ja insofern laben, dass sie, wenn jetzt sowas wie Banshees of Inisherin letztes Jahr, der ja ein Fox Searchlight-Titel war, wenn der für den Oscar nominiert war, dann sagen sie, yo, wir sind für den Oscar nominiert
oder
worden.
Elemental
ihr seid überhaupt, ihr seid für gar nichts nominiert worden.
Elemental sieht auch richtig gut aus, aber ist auch ein Pixar-Film.
Ja.
Und schließt ja auch Cannes dieses Jahr ab.
Also alles, was sie selber machen. Früher hatten sie noch Buena Vista, das war ihre Home-Video-Abteilung. Oder
Myra Max nicht auch eine Zeit lang Disney? Waren nicht Quentin Tarantino mal Disney? War es Pulp Fiction nicht unter Disney-Fahne mal irgendwie?
Ich glaube, die haben das dann aber irgendwann wieder verkauft, ja. Aber das ist halt das Mittel. Aber das, was sie selber machen, ist eigentlich, da wird nicht mal mehr der Mindeststandard erfüllt. Und das ist auch deshalb schade, weil diese Diskussion um die Hautfarbe, die habe ich jetzt natürlich auch ganz viel, die Leute, die in den Kommentaren schreiben, ja, war doch klar, woker Scheiß. Und dieser Film ist nicht schlecht, weil er woke ist. Aber sie öffnen diese Tür selbst, weil sie so viele Elemente da reinpacken, die auffällig wirken, aber so also penetrant auffällig tatsächlich. Anderes weglassen, Neues hinzudichten und das ist so...
Auf mich wirkt es halt so oft, als würde man, wie ich es habe, einen Upload-Kalender machen, bei denen das ist dein Kinostartkalender.
Ja.
Und die haben noch nicht mal ein Drehbuch, aber schon einen Starttermin.
Ja.
Und wie soll das klappen?
Ja, hier haben sie ja ein Drehbuch. Also sie hätten das ja Shot für Shot nachmachen können und dann wäre es halt zumindest eine Realverfilmung gewesen, die, und das mochte ich zum Beispiel ja an Aladdin. Aladdin war echt opulent. Ja. Deswegen fand ich den gut. Aber das hier ist Schrott.
Okay. Ich gucke den übermorgen. Ich bin gespannt.
Ich würde sehr gerne wissen, was du sagst. Deswegen sag mal.
Werde ich dir verraten.
Mach das.
Werde ich dir verraten. Auf meinem Kanal am Freitag. Zu meinem Geburtstag.
Oh.
Kannst du merken, ich habe Geburtstag.
Ich weiß, es ist Geburtstag, ich habe ihn im Kalender stehen.
Michael J. Fox jetzt noch? Ist ein bisschen viel, wa?
Ich finde auch.
Aber mochte ich sehr die Dokumentation.
Ich nicht.
Hast du die gesehen? Mochte die sehr.
Ich habe gemerkt bei der Doku, jetzt dann fangen wir wieder an ins Gespräch zu kommen.
Mich war das sehr menschlich. Ich fand das irgendwie gut, ihn, dass er so mittendrin. Und für mich war das nicht so gefühlsarsch. Erzähl mal, was ist los?
Ich hatte mir die Doku von Boris Becker angeguckt, auch auf
die habe ich auch gespannt, boom, boom. Weil das ist ja auch wieder so, der wird ja in Deutschland so ganz komisch konnotiert immer, also immer aufs Negative fokussiert, aber ich glaube international hat der einen richtig krassen Ruf,
ja, oder? Ja, gerade in England. Schau dir diese Doku an, Boom Boom, The World vs. Boris Becker, läuft auch auf Apple TV, so wie Still. Und wir hatten Still durchgeschaut und ich war, mir ist das auch zu Herzen gegangen und ich fand auch einiges gut, aber irgendwie hat mich die Doku gar nicht gepackt. Aber Boom Boom hingegen schon. Das ist ein ganz faszinierendes Porträt von Boris Becker, deswegen möchte ich euch das unbedingt empfehlen.
Habe ich das vielleicht auch schon mal angefangen? Ich muss mal, ja, so gucke ich auf jeden Fall, aber ich mochte auch die Michael J. Fox-Doku so richtig gerne.
Mhm.
Weil er einfach mit seinem Humor die ganze Zeit über diese Krankheit quasi existiert und dann so ganz langsam arbeitet sich diese Dokumentation vor und zeigt auch die Chronologie eines, der dann einfach seines Berufes beraubt worden ist und der da aber noch ist und hofft und selber vor der Kamera sitzt und alle Fragen zulässt, aber das ja auch geistig fassen kann, was er da macht. Und quasi das, wo viele weggucken, man dazu, also zulässt hinzugucken und nicht verschwindet wegen seiner Krankheit, aber auch nicht versucht, durch diese Krankheit auf die Tränendrüse zu drücken. So wirkt er auf mich gar nicht. Also für mich war das eine Möglichkeit, einen ganz anderen Zugang zu diesem Menschen, zu der Erkrankung und aber auch der Hoffnung, dass man da irgendwann mal Mittel und Wege findet, zu finden. Also hat auf jeden Fall, so sehe ich selten ein Porträt von jemandem.
Ich fand es okay, aber mehr, nicht mehr.
Ist ja auch nicht schlimm. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Denn die Mädels und Jungs von Cinema Strikes Back haben ein Video veröffentlicht, auf das mich David im Urlaub aufmerksam gemacht hat, obwohl ich da arbeitsfrei habe.
Mhm. Ja, aber ich konnte ja nichts dafür, weil die Mädels und Jungs haben uns darin selber angesprochen. Es ging ganz konkret darum, dass letzte Woche kam ja Fast and the Furious raus und sie haben statt einer Filmkritik ein Video rausgebracht, das heißt, warum wir uns weigern, Fast and the Furious zu besprechen, unser Statement. Und da sagen sie 14 Minuten im Grunde, dass sie verärgert sind, weil die Pressevorführung in dem Fall so kurz vorher angesetzt gewesen ist. Ich würde sagen, wir lassen euch mal ganz kurz reinhören in das Statement.
Ihr merkt schon, ich bin echt eigentlich kein Fan der Fast and Furious-Reihe. Und trotzdem habe ich mich so ein bisschen auf die seichte Popcorn-Unterhaltung im Kino gefreut. Aber uns erreichte zum Film eine E-Mail. Eine E-Mail, die mich wirklich sauer gemacht hat. Eine E-Mail, die uns hat entscheiden lassen, wir werden Fast X nicht besprechen. Nicht reviewen, nicht kritisieren, gar nichts, nada. Und heute möchte ich euch erklären, was passiert ist, was in dieser E-Mail stand und warum wir diese Entscheidung getroffen haben.
Ja, das geht 14 Minuten lang und da fallen dann so einige Punkte und die sind tatsächlich nicht unspannend. Am Ende fragt Alper, der zu der Crew bei Cinema Strikes Back gehört, das muss man ja sagen, die sind ein Team, vor der Kamera sind es mittlerweile 5 Leute. Hinter der Kamera haben sie, ich habe es glaube ich mal gehört, dass sie das gesagt haben, sind auch nochmal 2 Leute. Also ich glaube, die sind mindestens 7 Menschen, die da daran arbeiten. Und im Video sagt Alper halt so, dass die Pressevorführung, das verärgert sie auf der einen Seite, dass die mittlerweile gerade bei diesen Eventfilmen so kurzfristig vorher angesetzt sind vor dem Kinostart, dass sie in diesem Fall nicht mehr in der Lage dazu gewesen sind, eine Filmkritik dazu zu bringen. Muss man sagen, letzte Woche kam Fast and the Furious, du bist ja da schon im Urlaub gewesen, kam der am Dienstagabend um 21 Uhr, was für eine Pressevorführung tatsächlich sehr spät ist. Hm. Die spätesten PVen sind üblicherweise um 20 Uhr. Heute Abend gehen wir zum Beispiel auch nach diesem Podcast um 18 Uhr gucken wir The Boogeyman. Das ist so die Standardzeit, 18 Uhr, 19.30 Uhr.
Und beginnt morgens um 10, 10, 12.30 Uhr, genau. 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr.
Exakt, also über den ganzen Tag verteilt kommen alle möglichen Filme. Und ihr Problem in diesem konkreten Fall war nicht nur, dass es sehr kurzfristig gewesen ist, sondern dass es der Donnerstag auch noch ein Feiertag war, an dem sie dann halt nicht arbeiten. Und das kommt noch dazu, dass sie ja bei Funk sind in dem Netzwerk. Und bei Funk, das weiß ich selber noch, damals, wo wir bei 1080 Nerdscope daran gearbeitet haben mit LeFloid, die haben eine Abnahmeschleife. Die ist in der Regel, kann man sagen, so ein paar Stunden. Also es ist jetzt, so wie ich das noch in Erinnerung habe, brauchen die nie länger als einen Tag. Aber ja, du musst es vorher einschicken, weil die dann halt in der Regel gucken sie einfach nur, ob du da irgendwelche Schimpfwörter sagst oder Dinge tust, die sich mit ihren Statuten einfach nicht vereinbaren lassen. Alper sagt im Video, dass sie auf journalistische Standards checken. Das halte ich für Blödsinn. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, auch wenn man sich so den Content anguckt, der da in der Vergangenheit passiert ist. Ich weiß aus meiner Zeit, wo wir bei Funk waren, dass die eher auf so andere Sachen geachtet haben, wie zum Beispiel, dass man sich politisch zum Beispiel nicht zu sehr positionieren sollte, weil sie als die Öffentlich-Rechtlichen das ja in der Regel auch nicht tun sollten, sondern eher so eine neutrale Stellung einnehmen sollten. Ich weiß, dass wir damals mal zum Beispiel eine Folge rausgehauen hatten, wo wir gegen die AfD geschossen hatten und da gab es tatsächlich Einspruch von Funk. Da mussten wir einen Disclaimer vor oder nach das Video packen. Aber dass da jemand durchgeht und wirklich mit einem Textbook irgendwelche Haken abkreuzt, wo es dann nach journalistischen Standards geht, ist Unsinn. Und dieses Video ist jetzt eines der bestgeklickten, was gerade zu Fast and Furious existiert. Meine Kritik ist einmal fleißig in die Trends gewandert und ihr Video aber auch. Und im letzten Endes haben sie mit diesem Video jetzt mehr Aufmerksamkeit generiert für dieses Thema erstens, aber auch, als hätten sie wahrscheinlich eine Kritik gemacht, muss man ganz klar sagen, weil sich das für sie insofern dann auf jeden Fall gelohnt hat. Am Ende des Videos, er führt dann viel aus, dass es auch so ein bisschen um Mental Health geht, dass sie eigentlich kein Interesse daran haben, so dieses Wettrennen mitzugehen, der Erste sein zu wollen mit einer Kritik, aber dass sie auch hier ihre Upload-Pläne haben. Und sagen dann auch, was sagen denn die Kollegen? Also er spricht uns beide auch dann ganz konkret an. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen gerne mal auf dieses Video Bezug nehmen und unsere Position dazu sagen. Und ich glaube, um das mal ein bisschen zu strukturieren, wäre es ganz gut, insofern mal damit anzufangen, mit diesem Punkt, mit den Pressevorführungen. Das haben wir hier tatsächlich immer mal wieder.
Es ist halt sehr komplex und deswegen glaube ich, man guckt auf die Studioseite, man guckt auf sich selbst, man guckt aufs Publikum. Ja, Pressevorführungen, es gibt immer wieder, dass wenn Filme groß erwartet sind oder einfach manchmal auch nicht fertig sind und so, dass sie wirklich erst kurz vor Schluss gezeigt werden. Bei Fast and Furious hast du ja gerade genau das Timing gesagt. Grundsätzlich wäre das dann halt Dienstagabend 10, Donnerstag kommt der Film raus. In dem Fall kam er, glaube ich, ja schon Mittwoch raus, ne? Einen Tag vorher. Also der kam wahrscheinlich mit Mitternachts-Previews eine Stunde oder eine halbe Stunde, nachdem die Presse aus dem Kino war, konnten ihn schon die ersten Mitternachtsmenschen wahrscheinlich in Deutschland gucken. Man muss traditionell wissen, diese Pressetermine, wann darf der Film der Presse gezeigt werden, die werden global koordiniert für gewöhnlich. Das heißt, so erste Territorien, da wird dann auch, weil es auch Freigabe gibt, habt ihr den in der OV gesehen in der Presse, also Originalversion? Wann darf diese Tonspur und so weiter abgespielt werden? In den USA starten die Filme halt erst Freitag. Ne? Zwischen Dienstagabend in den USA zeigen und Freitag kommt da raus, wirkt das schon alles gar nicht mehr so kritisch. Aber die Leute, die das weltweit koordinieren, die sitzen halt in den Headquarters, die sitzen dann in LA oder die sitzen in London von den Studios und das wird dann hier mehr oder weniger durchgereicht, aber das ist auch nicht immer so. Also zum Beispiel Transformers wird jetzt über eine eine Woche vorher gezeigt, beispielsweise. Da sehen wir den Film 8-9 Tage vorher. Aber da gibt es ein Embargo bis kurz vor Start. Aber dann hast du natürlich die ganze Zeit Zeit, das zu produzieren, fertig zu machen, Abnahmeschleifen zu haben. Bei anderen kannst du schon wieder darauf wetten, dass es kurz vor knapp sein wird, weil zum Beispiel Christopher Nolan zeigt die Filme immer kurz vorher. Also bei Oppenheimer im Juli wird das wieder kurz vorher sein.
Während, ja, Jones genauso.
Ja, während aber vielleicht Warner bei Barbie sagt, dann machen wir lieber eine Woche vorher, damit die Leute den wirken lassen können. Na, das hat auch immer was, gegen welche Filme laufen sie. Damit kann es auch was zu tun haben. Oder angenommen, Avatar kommt raus und dann kommt meinetwegen John Wick im Januar, weiß nicht mehr, wie die Timings waren. Aber die wollen dann auch lange weg von großen Stars, die gerade alle Aufmerksamkeit haben. Weil die wollen auch, dass die Journalisten quasi genau dann für diesen Film da sind und nicht gleich wieder den nächsten großen Blockbuster im Kopf haben.
Ja? Das haben wir auch, ich glaube, nie, dass an einem Tag zwei Giga-Blockbuster laufen.
Ja, also weiß ich nicht, so Barbie ein Giga-Blockbuster ist, aber Barbie gegen Oppenheimer ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation.
Kommt beides am selben Tag?
Immer noch, ja. Das ist immer noch sehr ungewöhnlich.
Nee, du meinst Kinostart, aber Kinostart. Ich rede jetzt gerade von der Presseverführung.
Na, ich gucke nächste Woche Transformers und Spider-Man Across the Spider-Verse. Aufgrund des Specials, das ist nicht die Presseverführung, aufgrund von Special Screenings. Also manchmal kriegt man Special Screening-Einladungen vor Pressevorführungen und dann entscheidet man sich vielleicht schon für das eine.
Habe ich übrigens wieder keine Einladung bekommen.
Was für Transformers gibt es auch ein Special Screening.
Ja, ja, ich habe die Presseeinladung bekommen, aber nicht die Special Screening.
Ich hatte schon überlegt, ist ja auch egal. Zumindest, es ist immer ein ganz schönes Hickhack. Was ich aber nicht glaube, ist, dass da jemand mutwillig da sitzt und allen die Laune verderben will. Was ich wiederum nicht verstehe, ist, dass wir als Pressemitarbeiter oder als Journalisten oder wie auch immer man uns bezeichnen möchte, wir machen unseren Beruf und wir haben alle natürlich auch ein Privatleben und eventuell Familie und so weiter und so fort. Und wenn man uns dann sagt, hier gucken wir dir den Film um 21 Uhr und am nächsten Morgen um 10 wieder den und dann zwischendurch arbeitet das ab, denkt man, warum willst du jetzt, soll man nach der Pfeife von allen möglichen anderen tanzen? Warum Horrorfilme morgens um 10 zu gucken, macht mir beispielsweise gar nichts. Also ich finde das viel besser, wenn man da so dabei bleiben würde, aber es ist ja auch Singsang geworden in Pressevorführungen, gerade abends dann auch gerne noch ein Gläschen Wein oder Bier hinzustellen, damit man in die richtige Stimmung kommt und dann bringt noch jeder eine Begleitung mit und schon hast du überhaupt nicht mehr auch diese ruhige Atmosphäre, in der ich gerne den Film sehen würde, um ihn für mich dann zu bewerten. Ja?
Ich muss sagen, ich mache das jetzt seit 2006 und also, dass ich auch in Pressevorführungen gehe und ich kannte nie eine andere Zeit. Ich habe nie irgendwie erlebt, dass Horrorfilme mal nicht morgens um 10 gelaufen wären, dass Filme nicht nach der offiziellen Arbeitszeit gezeigt werden, also 20 Uhr, sondern das ist seit Jahren gang und gäbe. Und nun muss man sagen, und das ist ein Punkt, den ich den Cinema Strikes Back Jungs auf jeden Fall und Mädels, Entschuldigung, auf jeden Fall geben möchte, man muss nicht alles einfach schlucken, weil das war meine allererste Reaktion, als ich das Video gesehen habe, dachte ich so, ja, so what, so ist es halt, das ist unser Beruf. Und obwohl ich von dieser Position nicht so ganz abrücken möchte, weil das ist halt Teil unserer Arbeit auch irgendwo geworden, sehe ich den Punkt total, weil ich kritisiere das ja auch, dass Filme zum Teil am nächsten Tag starten und einen Tag vorher bekommen wir den zu sehen. Und ein Punkt, den Alper da auch anspricht, den gebe ich ihm zum Beispiel, das hast du ja auch schon häufig gesagt, Filme sacken lassen zum Beispiel ist gar nicht möglich, sondern du musst so schnell wie möglich irgendwie das raushauen. Und das
sehe ich nicht so. Ne? Also ich sehe nicht, dass man es so schnell wie möglich raushauen muss. Ne? Also sacken lassen ist mir wichtig, aber da werden wir später bestimmt drauf kommen.
Zumindest wenn du sagst, so, du möchtest, und das ist ja in diesen Wochen was anderes, zum Beispiel, es gibt ja diese Embargos. Ne? Und wir haben manchmal den Fall, dass ein Film früher gezeigt wird und zwei Wochen vor Kinostart fällt zum Beispiel das Embargo. Und es gibt ein paar Kinokollegen, namentlich sind das hauptsächlich Yves und Sebastian von Filmstarts, die wir hier beide auch als Gäste hatten, die bringen das dann halt zum Ende des Embargos. Und das macht zum Beispiel auch die Presse, das machen die Amerikaner. Ich habe mir das mittlerweile abgewöhnt, dass ich zum Beispiel zu lange vor Kinostart einfach das Embargo versuche einzuhalten, um zu den Ersten zu gehören, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute eigentlich um den Kinostart herum informiert werden möchten. Ja. So, du machst es sehr ähnlich. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Fast and Furious reden, wir ja von einer anderen Sorte Film. Der Film wurde Dienstag gezeigt und ist Mittwoch gestartet. Das heißt, da fällt das Embargo gleichzeitig mit dem Kinostart. Und da finde ich schon, dass da hättest du auch nichts anderes gemacht, als den Film am nächsten Tag zu bringen.
Genau,
wenn Mittwoch, du da gewesen
Mittwoch
wärst.
Hätte ich den gebracht.
Genau, Mittwoch war der Tag, wo ich auch meine Kritik gebracht hatte. Und da sagten jetzt die Cinema Strikes Back Jungs und Mädels aber, dass sie das nicht konnten, weil das zu viel Arbeit gewesen wäre. Also basically, da sie sagen in dem Video, ihr solltet euch das auf jeden Fall auch selber angucken, um das komplette Bild zu bekommen. Aber Offen gestanden sagen sie nichts anderes. Sie sagen, da ist nicht genug Zeit gewesen. Alper sagt auch eine Sache, die ein bisschen skurril ist. Er sagt, hätte ich denn meine Therapie verschieben sollen, um diese Kritik zu machen? Und da muss ich zum Beispiel sagen, ich mache das. Wenn ich Termine habe, die zum Beispiel auf eine Pressevorführung fallen, dann verschiebe ich die Termine. Weil mein Hauptjob ist nun mal das und ich bekomme ja keine zweite Chance. Es gibt manchmal mehrere Pressevorführungen, wenn es eine sehr frühe gibt. Zum Beispiel gerade in dieser Oscarsaison werden Filme sehr früh gezeigt und dann noch manchmal 2 bis 3 Mal gezeigt. Dann kann man auch mal eine ausfallen lassen. Aber Fast and the Furious wurde genau ein einziges Mal gezeigt. Und wenn man dann da nicht hingeht, gibt es nur noch eine Chance, den zu sehen, und zwar mit allen anderen im Kino. Da ist der dann aber schon gestartet. Und dann wird es erst recht stressig, wie ich finde, wenn man denn zum Kinostart veröffentlichen möchte. Und dieser Mittwoch wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das zu veröffentlichen. Das habe ich dann zum Beispiel auch gemacht. Aber es ist natürlich eine Menge Stress. Aber, und das hatte ich den Jungs auch und Mädels unter das Video geschrieben, es ist natürlich auch selbstgemachter Stress. Ne? Weil wenn du entscheidest, du möchtest an diesem Tag deine Kritik bringen, dann gehört das eben dann auch dazu. Du könntest natürlich auch wie Wolfgang M. Schmidt sagen, immer sonntags kommt ein neues Video, dann gehört man nicht zu den Ersten und hat dann aber die Ruhe, die man will. Man hat einen festen Upload-Kalender und dann kann man das machen, wie man möchte. Aber wenn man dazugehören möchte, dann gehört eben dieser selbstgemachte Stress auch dazu. Und der ergibt sich, wie ich finde, aus aber auch mehreren Komponenten. Das ist dieser Funkdeal, den Sie gesagt haben, sprich so, es muss eine Abnahme geben. Und es sind auch so die eigenen Ansprüche an sich selbst. Es sind die Erwartungen des Publikums. Es muss immer neuer Content auf YouTube passieren, damit du relevant bleibst. Und es ist, glaube ich, auch ein bisschen der eigene Arbeitsethos, der da mit reinspielt.
Das sind jetzt ganz schön viele Themen, wie ich finde, die natürlich da zusammentragen. Ich sag mal so, du weißt ja von mir jetzt, dass ich so seit so ein paar Monaten auch sehr intensiv zum Beispiel viel über mich nachdenke. Und vieles, was du sagst, da sehe ich mich so, 12 Jahre lang mache ich YouTube und das immer vorne angestellt war, das muss dann und dann und soll dann und dann raus und das Timing soll genau stimmen und schnell sein. Es hat bestimmt von diesen 12 Jahren 9 Jahre lang gehalten oder 8 Jahre lang. Vielleicht 8 Jahre, weil dann kam Covid und eine Zwangspause. Und eine Zwangspause, die eigentlich auch mal viel bei mir mal ausgelöst hat, darüber nachzudenken, wo stehe ich denn? Wie fühle ich mich denn damit überhaupt? Wie fühle ich mich mit diesem Druck? Und vor allem in den letzten 3, 4 Monaten habe ich ganz viel, setze ich mich mit meinen eigenen Bedürfnissen auseinander. Und was ich dabei merke, ist, dass ich glaube, ich bis zu einem gewissen Punkt richtig mich von der Arbeit habe so viel treiben lassen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie, nicht ausgebrannt, aber wie unleidenschaftlich ich bei Dingen werde. Und erst als ich wieder anfing, ich habe es ja im Podcast erzählt, Kommentare zu lesen und auch mal zuzulassen, dass die Leute wirklich einen Punkt haben, wenn sie sagen, Robert, das wirkt ein bisschen wie eine Maschine oder es wirkt so immer so abgearbeitet, auch wenn sie ganz treu weiter gucken und manche Videos in die Trends kommen, was ich immer noch bewundernswert finde, dass die Leute sagen, ja, den gucke ich trotzdem ganz gerne, merke ich aber, dass ich immer mehr wie so eine Hülle agiert habe. Und daraus stelle ich für mich so fest, es nützt mir doch alle Klicks und alle Reichweite, nützt mir doch gar nichts, also wirklich gar nichts, wenn ich damit mental überhaupt mein Leben gar nicht genießen kann. Und ich versuche gerade so sehr irgendwie in den Einklang zu bringen, mit dir diesen Podcast immer aufzunehmen und zu machen. Wir gehen heute ins Kino, das ist wieder so ein Tag, wo ich so 13, 14 Stunden unterwegs bin. Aber mir dann, wenn ich es tue, so wie wir jetzt hier sitzen und reden, mich nicht davon stressen lasse. Das war zum Beispiel in diesem Podcast eine ganze Zeit anders, wo ich dachte, das muss jetzt gut werden, das muss abgehakt werden, das muss erledigt werden. Aber ich denke so, hey, ich kann doch hier auch sitzen. Ich sitze hier mit David, wir reden über Sachen, die uns interessieren. Da kann doch richtig was bei rumkommen. Das Arbeit kann doch auch Spaß machen. Und was mir dabei so stark hilft, ist auch zu sagen, ich bin ja gezielt in Urlaub gegangen, wusste, ja gut, Fast mache ich halt nicht. Aber es hat mich den ganzen Urlaub nicht gejuckt. Ich habe nur, weil ich einmal auf YouTube war, wurde mir dein Video vorgeschlagen. Ich so, oh, viele Klicks, hab drauf gesehen, Trends 3, hab dir geschrieben, geil, also Platz 3 in den Trends. Ansonsten habe ich mich mit Fast gar nicht beschäftigt. So. Dann kamst du so, und hast mir geschrieben, dass viele in den Trends sind und so. Und ich merkte, wie glücklich ich darüber bin, dass mich das nicht juckt, weil ich mir auch denke, ich werde das nachholen und zu seiner Zeit wird das kommen, das wird stattfinden. Und die Leute, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die gucken diese Videos, weil sie wissen wollen, was David darüber sagt oder was ich darüber sage oder was Alper darüber sagt. Die rennen nicht weg. Vielleicht bekommst du ein paar weniger Abonnenten, weil du gerade nicht durch die Startseite gefeatured wirst. Aber eins kann ich immer versprechen. Der nächste Film, der nächste Blockbuster, die nächste Woche, der kommt. Und die kommen so viel, ja, dass es wichtig ist, wirklich bei sich zu sein, weil Die Studios haben am Ende auch kein Interesse, wenn man über ihre Filme nicht redet. Das Publikum ist traurig, wenn du irgendwie ausbrennst. Und dein eigenes Leben soll auch außerhalb deiner Arbeit lebenswert sein. Und dementsprechend bin ich persönlich viel entspannter damit, wenn mir jemand jetzt Druck machen will, wie wir zeigen Fast and Furious 21 Uhr, sage ich so what? Entweder ich mache es Mittwoch oder ich kann nicht, dann, weil ich Therapie würde ich zum Beispiel nicht unbedingt verschieben. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, wenn Alper das sagt, du sagst so, ja, aber das war einfach vor wenigen Monaten anders, muss ich auch dazu sagen. Ich stelle mich selbst inzwischen weit vorne an und nicht nach dem Motto, ich bin egoistisch, sondern weil ich werde immer schlechter, je weniger es mir gut geht. Und ich merke gerade seit so ein paar Wochen, ich mache bessere Kritiken denn je, weil ich mich wieder wohlfühle, sie zu machen und drüber zu reden. Und aus dieser Kraft, das spiegelt sich auch in Zahlen wieder, ich sehe, wie die Abonnenten wieder ganz anders hochgehen, wie die Klicks ganz anders hochgehen. Und das ist die Leidenschaft, die die Leute wollen und die auch der Beruf durchziehen soll. Und jeder, der mir Druck machen will, versuche ich ganz klar zu sagen, das führt zu nichts. Auf keiner Seite führt das zu irgendwas. Was ich aber glaube ist, das war der Tropfen auf dem heißen Stein bei Cinema Strikes Back. Ja. Fast and Furious ist das Beispiel, wo sich eine ganze Menge drunter angestaut haben muss, um diese Haltung, diese Frustration zu haben.
Das hatte ich Ihnen auch geschrieben.
Und das Einzige, was man selber wirklich machen kann, ist, mit sich auseinanderzusetzen. Man kann die Haltung der Studios nicht aus Deutschland heraus ändern, weil die Deutschen da auch nicht viel dran drehen können. Die leiten auch nur Termine weiter. Man kann auch das Publikum, wenn die sagen, ja, wo ist denn diese Review, den kann man auch nur vermitteln, Leute, ich mache das halt in meinem Tempo. Aber sich selbst zu schützen, ist wirklich wichtig, weil jede Woche kommt ein Blockbuster oder alle zwei Wochen und eine Menge Filme dazwischen. Wir beide kennen das, wie viel ohne Ende zu tun ist und die Zeit für sich selbst zu nehmen, ist richtig schwer, das zu machen. Also das klingt so, als wäre das leicht, das ist richtig schwer zu sagen, das ist mein Bedürfnis und das will ich gerade machen und dem gehe ich nach, auch wenn gerade andere anderes von dir wollen. Nützt mir doch nichts, die Reichweite, die Kohle, was auch immer, nützt mir doch nichts, wenn ich mir dann nur so Fight Club-mäßig Scheiße kaufe, die ich nicht brauche, weil ich versuche, per Konsum oder was auch immer ein Loch zu stopfen, was ganz woanders in mir im Grunde schlummert. Und Arbeit kann Segen sein, wenn es einem Spaß macht und man auf tolle Leute trifft. Aber es kann auch Fluch werden, wenn man im Grunde es hasst, immer unter Druck zu stehen und immer die gleichen Visagen zu sehen. Ich kann mich freuen, mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ich kann es aber auch hassen, dich jeden Dienstag zu sehen, weil ich es machen muss. Und das ist was, was ich mit mir versuchen muss zu verstehen und dann mit dir kommunizieren kann, wie es mir damit geht. Wir haben in den letzten Monaten oft darüber geredet, wie schwer mir Podcast gefallen ist und wo sind meine Ängste und Sorgen. Und aus deinem Verständnis heraus, ne, nur mal Podcast als Beispiel, hat sich für mich wieder eine Offenheit ergeben, mit einer ganz anderen Freude herzukommen, weil ich weiß, guck mal, da will mir niemand was Böses. Ne, naja. David macht mir eigentlich gar keinen Druck. Der ist nicht mein Feind. Wir machen das zusammen. Und so ist es auch mit den Studios. Die wollen mir auch nichts Böses. Die können manchmal auch nicht anders. Und eine gute Kommunikation ist immer alles. Deswegen, wenn Alper gerne möchte, ist er wegen mir gerne eingeladen hier im Podcast, dass wir mit ihm auch nochmal darüber reden. Aber ich glaube, da gibt es einen ganz anderen Druck, der sich lange aufgebaut hat. Und das Ventil ist jetzt halt dieser Fast and Furious-Zeitpunkt.
Wenn man mal so ein bisschen mitgehört hat, also ich höre ja ab und zu ihren Podcasts und gucke auch viele Videos von ihnen, dann merkt man schon, dass sie auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall dieser Druck von Funk, weil das muss man sagen, Funk finanziert ja immer nur eine gewisse Zeit. Die ich glaube, früher, als wir das noch gemacht haben, war es immer ein halbes Jahr lang.
So kurz?
Ja, ja, das war nicht mal ein
Jahr. Nicht mal ein Jahr.
Mhm. Ich bin mir nicht sicher, was für einen Deal die Jungs und Mädels haben, aber es kann sein, dass es wirklich ein halbes Jahr ist. Und das macht natürlich Angst, weil diese Firma, die sie da haben, Schattenwolf, die das ja produziert, mit der sie das produzieren, die hängt an diesem Projekt und die hängt an Funk. Die können keine 7 Leute bezahlen mit den Klicks, die sie auf diesem Kanal machen. Weil sie, muss man ja sagen, Funkkanäle müssen werbefrei bleiben. Dadurch gibt es keine Deals, die sie haben. Und wenn jetzt Funk von heute auf morgen sagen würde, dieser Vertrag wird gecancelt, dann stehen da auf jeden Fall eine ganze Menge Leute auf der Straße. Und das macht natürlich erstmal Angst. Dadurch müssen sie eine gewisse Frequenz haben, sie müssen aber auch Erfolge vorweisen können. Ne? Robin Blase, mit dem ich vorher die Lästerschwestern gemacht habe, der hat ja viel zum Beispiel für Funk mit seiner Firma auch produziert. Und der hat mir auch viel geklagt von Erfahrungen, die er da gemacht hat und ständigen Reviews, die es gab und wo dann ne, von oben kam, so das muss ich aber jetzt in diese Richtung entwickeln. Und ich glaube, da vermischen sich dann auch Dinge. Ich hatte Ihnen das auch drunter geschrieben. Muss man halt sagen, sie sind halt ein Team. Ne? Du und ich, wir machen das weitestgehend alleine. Du hast halt mit deiner Frau noch jemanden, die zumindest die Videos schneidet. Aber wir beide müssen halt nicht noch 6 weitere Mäuler füttern. Und,
aber wir müssen auch alles alleine stimmen. Ja, es geht in beide Richtungen. Klar. Schlägt
genau, das also, ne, aber sie haben sich dazu entschieden, das als Team zu machen und dadurch, ne, sie haben dann einen gewissen Output und dieser Output wird dann in einen Terminkalender gepackt und es gab natürlich kritische Stimmen, sehr viele sogar. Ich hatte das Gefühl, dass sich das so ungefähr eingemittelt hat zwischen denen, die geschrieben haben, ey, großen Respekt und toll, für euren, dass ihr diesen Mut habt, das anzusprechen. Es gab aber auch ganz, 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 ganz viele, die sehr böse wurden, also die Mimimi geschrieben haben, die dann dieses typische Argument von, ja, ich gehe 12 Stunden auf den Bau, da könnt ihr ja mal richtig arbeiten gehen. Und es gab aber auch Stimmen, und die sind nicht von der Hand zu weisen, die dann sagen, warum habt ihr es nicht einfach 2 Tage später hochgeladen? Und das ist natürlich korrekt. Warum nicht? Ne? Ich hatte diesen selben Gedanken und ich hatte dann auch gesagt, dass es wahrscheinlich genau dieser Punkt ist, den du angesprochen hast. Nämlich, dass irgendwo dann auch eine Sicherung durchgebrannt ist. Nach all der Zeit, wo man ja auch gemerkt hat, diese Eventfilme werden immer kürzer vorher gezeigt. Man ist aber auch darauf angewiesen, ne, dass man dazu dann auch immer eingeladen wird und so. Da hat sich wahrscheinlich einfach sowas gebildet. Ne? In Kombination mit dem Funkdeal, in Kombination mit dem Team, das sie da haben. Ich kann da natürlich nicht genau in die Prozesse gucken, aber ich glaube, das Thema ist sehr viel komplexer, als nur zu sagen, boah, die Pressevorführung. Weil das Video, was sie jetzt online gestellt haben, das richtet sich ja schon sehr gegen die Entscheider
spannend,
bei Universal.
Spannend, dass das abgenommen wurde von Funk, ne? Muss es ja irgendwie.
Naja, es hat einer jemand was geschrieben, was auch wieder irgendwo stimmt. Jemand schreibt, ey, wenn ihr Zeit hattet, dieses Video, weil dieses Video kam an dem Tag, an dem die Fastkritik hätte kommen sollen, da meinte er, ey, ihr habt jetzt 14 Minuten Video produziert, das wurde auch von Funk abgenommen. Wieso ging denn dann nicht einfach die Filmkritik zu Fast and the Furious? Und also ich als jemand, der ja auch Filmkritiken macht, und zwar nicht anders, also auch mit Trailermaterial, mit Assets, wo dann die Wertung eingeblendet wird, kann sagen, ich brauche dafür 3 Stunden. So, und ich habe, wie gesagt, kein Team dahinter. Und es wäre möglich gewesen, genau das zu machen. Aber ich glaube, es ging hier nicht darum, dass sie die Kritik nicht gemacht haben, sondern ich glaube, es ging darum, dass ein Knoten irgendwo geplatzt ist, weil viel Frust sich angestaut hat. Aber dieser Frust ist, glaube ich, in dem Fall in die falsche Richtung gelenkt. Weil, wie du auch schon sagtest, die Studios sind nicht in Deutschland, die sitzen irgendwo in den USA. Die koordinieren das.
Und die hatten in diesem Fall keinen Feiertag und die kommen einen Tag später die Filme raus. Mhm. Das ändert viel.
Ja, ja. Und man kann darüber diskutieren, ob das auch deshalb getan wird, um das Medienecho so gut wie möglich zu kontrollieren. Ich glaube ja, dass das der Fall ist, gerade bei Filmen wie Fast and the Furious, wo man weiß, dass die Kritik in der Regel schlecht ist. Und diese Filme ja auch auf dieses Word of Mouth angewiesen sind, um diese Zahlen einzuspielen. Weil 340 Millionen Dollar musst du auch erstmal einspielen. Glaube ich, wollen sie diese Kritiken nicht eine Woche vorher haben. Und das legt uns als Kritiker natürlich einen Stein in den Weg. Ich persönlich muss aber sagen, nach all den Jahren, die ich das jetzt mache, ich habe mich dran gewöhnt. Für mich ist es nichts Ungewöhnliches, um 21 Uhr ins Kino zu gehen. Weil ich liebe die Nummer so sehr, dass ich denke, ob ich jetzt nachts um 5 einen Film gucke oder abends um 21 Uhr oder morgens um 10, ist mir scheißegal. Ich freue mich meistens auf die Filme.
Ich mag es nur nicht so gerne, wenn das so variiert, weil dein Schlafrhythmus immer hin und her geworfen wird. Ne? Also
ja, du fährst ja auch noch eine Stunde.
Ja, genau. Und das sind dann so Sachen, wo ich manchmal auch Abstriche mache und sage, ich gucke den jetzt nicht oder dann gucke ich den halt bei Start oder das ist mir nicht so wichtig, weil es eben wirklich mir wichtig ist, was mache ich denn dann so in der Zeit. Mit dem dran gewöhnt, ja, ich gebe dir das recht, diese Fälle sind ja auch eigentlich ziemlich selten.
Nur
ne?
bei den Events.
Ja, aber auch bei den Marvels und so sind oft noch 3-4 Tage dazwischen. Ne, dass wirklich wir jetzt von Stunden oder nur einem Tag reden, das passiert schon ziemlich selten.
Naja, und wobei wir haben viele Fälle, und das ist ja auch nicht unüblich, als konkretes Beispiel fällt mir Matrix Resurrections ein, der wurde um 12 Uhr gezeigt und um 18 Uhr fällt das Embargo. Und am nächsten Tag startete der. Und auch da ist dann wieder so das Ding, lässt man sich darauf ein oder bringt man ihn dann in Ruhe am nächsten Tag?
Und das ist ganz klar, ich mache das nie am gleichen Tag. Ich sehe da Sebastian und Yves, aber ich glaube, unter diesem Druck, ich will nicht sagen, man bricht früher oder später, aber das hinterlässt Spuren. Man kann sich darauf einlassen, man kann sich darauf Jahre einlassen. Ich selbst habe das gelernt und gemacht. Aber gesund ist das nicht und mir geht es jetzt deutlich besser.
Gesund ist das nicht und da muss ich klar sagen, ne, weil meine erste Reaktion auch so war, ja, aber warum kriegen Sie das denn nicht hin? Vor allen Dingen mit dem Team. Muss ich da auch immer zugeben, dass ich jetzt nicht das gesündeste Verhältnis
deine
zur
eigene
Arbeit
Anspruchshaltung
habe.
Ist da.
Ja.
Ja, aber ich glaube auch, eventuell kommst du auch an diesen Punkt, weil du auch in diesem Podcast schon manchmal gesagt hast, du wirst YouTube nicht ewig machen. Ich habe so das Gefühl, eigentlich willst du YouTube ewig machen. Du willst nur nicht ewig diesen Druck verspüren. Mhm. Und irgendwann wirst du für dich feststellen, ey, ich bin so lange dabei, ich mache das so und so viele Jahre, ich kann mich über Wasser halten, die Leute klicken es, auch wenn ich einen Tag später. Und ich sag mal so, im Weg deines YouTube-Kanals hatte ich ein paar Mal recht, wo du immer geglaubt hast, stimmt nicht. So, was du machen sollst, dass du Kritiken machst und so weiter. Und auch hier glaube ich, weißt du, wenn deine Fast and Furious Kritiken einen Tag später kommt und sie macht statt 400.000 Klicks 280.000. Das ist vielleicht auf den ersten Blick so, interessiert dich das einen Monat später wirklich noch? Nee. Aber dir geht es dann am Ende besser, einfach du hast mehr Zeit.
Es ist ja auch nie ersichtlich, also ich habe zum Beispiel jetzt bei Fast and Furious war mir klar, dass es eine besser geklickte Kritik wird, dass es so gut
geklickt wird. Ey, Manta, also Autos sind dein Thema.
Das hatte mir unser Freund Andi hatte mir auch geschickt, er freut sich schon auf die Kritik zu Gran Turismo. Weil es Autos und schlechte Filme scheint genau die Mischung auf meinem Kanal zu sein.
Ich bin gespannt, ob Gran Turismo wirklich schlecht ist.
Ja, ich auch. Aber das weißt du ja vorher nicht so. Und deswegen, für mich hat sich das so eingebürgert. Ich weiß, der Film wird dann und dann gezeigt. Ich gucke, wann fällt das Embargo. Und danach richte ich mich. Also ich mache mir für die Woche ja auch einen Plan. Und ich bin von uns beiden der Verplante. Aber ich habe genau alle Termine im Kopf und danach richte ich meine Woche aus. Es läuft nicht andersrum. Ich sage jetzt nicht, oh, ich habe aber da einen Termin und da wollte ich Blumen kaufen. Sondern die Arbeit geht davor in dem Fall. Und alles andere hat an den Rand zu weichen. Das ist aber meine eigene Einstellung dazu. Und die
ist wirklich aber schon auch extrem. Ne? Für dich nicht. Das ist logisch, dass ich für dich... Naja, ich glaube, wenn Menschen selbst wissen, ey, das und das ist normalerweise das, wie ich diesen Tag verbringe. Ich habe sogar Freunde, für denen ist der Dienstag ihre Zeit für sich alleine. Verbringen sie dann immer ganz alleine den Tag, weil das für sie und ihre Seele halt eben wichtig ist. Es ist eine Frage von Prioritäten. Die Prioritäten bei sich zu sehen oder seiner Freizeit oder seinem Mental Health finde ich überhaupt nicht falsch. Muss ja auch nicht jeder, der an dem Metier arbeitet, was du machst, die Arbeit auch noch. Du liebst ja Filme abstrus doll. Ne? Du machst ein Godzilla-Special und ziehst dir 41 Godzilla-Filme rein oder die auch existieren. Ja. Du bist der Endgegner.
Und das macht mir Spaß. Also das ist dann so. Auch Mental Health bedeutet für mich auch
genau.
Zu arbeiten.
Bei dir ich arbeite zum Beispiel auch gerne, aber das kann ganz schnell kippen, wenn es zu lang zu viel wird. Und deswegen ist es, sei dir ja auch völlig gestattet, wenn dir das Freude macht und dich in den Einklang bringt, diese Filme zu gucken, super, ne? Aber die wenigsten können sagen, ich habe aus meinem Hobby meinen Job gemacht und es ist auch immer mein Hobby geblieben. Ja, ich entdecke das gerade für mich wieder neu und ich wünsche dir, dass das immer so bleibt. Aber du hast es ja immer behauptet, ich habe es immer bezweifelt, da sollte ich Unrecht haben. Du guckst wirklich Filme noch und nöcher gern und dir wird es nie langweilig. Und du könntest auch mit Ari Aster noch 5 Stunden Q&A machen nach Bo's Afraid, wo ich dann einfach raus bin und sage, nee Mann, ist 1. Mai, ich will jetzt nach Hause.
Naja, diese alles, wenn es darum geht, so Teil dieser Branche zu sein, beziehungsweise, also was ich ja zum Beispiel hasse, ist auf Premieren zu gehen, weil du da vorne und hinten einfach eine Stunde Fleisch dran hast, die ich nicht will. Ich will den Knochen, ich will den Film, ich will nicht wissen, wer auf dem roten Teppich alles war. Mich interessiert so ein Scheiß, was der Regisseur dazu zu sagen hat, weil das ja eh immer Presseblabla ist. Ich will die Vision sehen, die sie zu erzählen haben. Und für alles andere kann ich auch ins Internet gehen und gucke mir dann bei Stephen Colbert oder bei XY das Interview an. Aber wenn Steven Gätjen auf der Bühne fragt, was hast du dir dabei gedacht, als du den Film gemacht hast, da kriege ich doch eh keine Informationen, die ich hören will. Also bei solchen Sachen, da nervt dann Arbeit auch. Und Arbeit nervt auch, wenn dieser Stress, den man sich selber macht, noch zusätzlich aufgeführt wird durch den Stress, der dann von außen kommt. Aber das ist Teil dieses Jobs für mich. Und ich verstehe aber total, ich finde es voll gut, dass du das so für dich entdeckt hast. Also ehrlich gesagt, freue ich mich vor allen Dingen für dich und deine Zuschauer, dass du auch wieder eine gewisse Liebe dafür entwickelt hast, weil man merkt es deinem Content einfach an. Und ich muss sagen, ich gucke deinen Content dadurch auch lieber. Ich unterhalte mich auch im Podcast seitdem sehr viel lieber mit dir. Also nicht, dass das nicht immer schon so gewesen wäre, aber man hat wieder dieser Funke ist da. Ne, und das macht natürlich auch im Zusammenspiel wieder mehr Freude. Und ich verstehe auch total, dass Cinema Strikes Back, und das hatte ich Ihnen auch gesagt, diese eigenen Grenzen zu setzen, ist voll wichtig. Und wenn Sie sagen, Sie wollen am Feiertag nicht arbeiten, Sie haben keine Lust, sich auf diese Mechanismen, die sich eingespielt haben, einzulassen, dann finde ich das gut. Ich glaube, dieses Video zu machen, hätte man sich auch sparen können, weil du damit eben die Leute auch anlockst, die viele Kritik auch geschrieben haben und dann sagen, ey, ihr macht euch doch aber den Druck auch selbst. Ne? Warum dann jetzt nach außen richten? Aber wie schon gesagt, das ist dann, glaube ich, auch ein Ablassen des Drucks, den man hat.
Ja, eine Sache würde ich dazu gerne sagen. Ich meine, Druck ist letztendlich getrieben von Angst. Und du hast vorhin ja auch schon über Angst geredet. Da wollte ich schon fast sagen, dass Angst nie ein guter Ratgeber ist. Ich merke bei mir selbst, dass ich nicht mehr Angst vor meiner Arbeit habe oder Angst, den Podcast aufzunehmen, weil das muss jetzt gemacht werden, sondern ich begegne dem wieder selbstbewusst und sage, ich weiß doch, wovon ich rede. Und ich kann das. Und ich habe eine Meinung. Und wenn du eine andere Meinung hast, so what? So, dann geht die Welt davon auch nicht unter. Schreibe ich meine Kommentare drauf und sage denen, wenn er schreibt, Fast 10 Kritik, wann? Ich so, morgen. Ausrufezeichen. Du begegnest den Leuten einfach mit ihrer Art und Weise und alle können mitlesen. Und ich merke, seit ich wieder selbstbewusst begegne und sage, wenn sie diese Grenzen haben, steck die Grenze, leg sie für dich fest und leb genau auf diesen beiden Seiten, die berufliche und deine Freizeit. Aber hinterfrag nicht ständig diese Grenze und fühl dich schlecht, wenn du gerade auf einer dieser beiden Seiten bist, weil das nimmt dir die Qualität auf beiden Ebenen.
Ja, genau, aber das Argument, was viele Leute da unter dem Video auch hatten, und das ist eben ein Punkt, diese Grenzen kannst du dich ja für dich ja setzen und sie auch leben. Sie hätten ja theoretisch auch einfach keine Kritik bringen
vielleicht
können
sind sie gerade
oder drei Tage später bringen können, aber ja, du wolltest...
Vielleicht ist das der Knackpunkt, wo sie ihre Grenze jetzt mal finden.
Ja.
Und ihr Mittel, um das zu kommunizieren, oder war halt einfach nicht, dass sie das untereinander ausmachen konnten, sondern einfach mal laut schreien mussten. Und dieses Video ist halt so ein lauter Schrei. Mhm. Aus dem heraus, sie sagen, so ist es jetzt. Und das finde ich auch am Ende okay. Ich meine, es gibt wesentlich unnötigeren Content auf YouTube, um Klicks zu haben.
Ja, ja, ja.
Und das ist schon...
Aber
und
ich
deswegen finde ich das schon irgendwie ganz gut und erfrischend. Mich wundert es nur, dass gerade... Also ich finde es so ironisch, dass genau Fast drunter leidet, der eh, wo man nicht viel erwartet. Das ist auch noch der Film, wo ich exakt Urlaub nehme und mich null drum geschert habe. Ich hätte es jetzt verstanden, wenn es einen Oppenheimer trifft oder so. Also wirklich einen Film, wo du sagst, oder Dune 2, so Filme, wo du sagst, die sind groß, die sind klasse und dann machen sie den Druck, ne? Bei Fast war
ich
so...
Ich glaube, die Leute hätten weniger Mimimi geschrieben, wenn sie das nicht so, ne, weil die Argumente, die sie bringen, sind natürlich zweifelhaft an einigen Stellen, ne, weil darüber haben wir jetzt gerade schon gesprochen, aber wäre es ein Video gewesen, wo sie gesagt haben, ey Leute, wir haben Angst, an Relevanz zu verlieren, wir haben Angst, diesen Funkdeal zu verlieren, wir wissen nicht genau...
aber wer kann schon seine, wer natürlich, kann seine Ängste schon
natürlich,
formulieren?
Natürlich, ne, und ich persönlich würde so ein Video auch nicht machen. Das ist das Paradoxon daran.
Aber du hast ein wütendes Video darüber gemacht, wie ich kritisiert worden bin von den Sky Sharks-Leuten damals. Also du bist schon jemand, der sich auch emotional treiben lassen kann.
Ja, aber ich glaube, es ist natürlich nochmal was anderes, eben solche Ängste offen anzusprechen. Aber daher kommt ja die Frustration, ne, diese oder beziehungsweise die Ängste. Und die führen ja dazu, dass du dieses Video machst und dass Cinema Strikes Back jetzt dieses Video gemacht hat. Das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal. Weil eben da viel mehr mit reinspielt, als dass da eine Presseverfügung. Weil ehrlich gesagt, dann würde ihn ja jedes Mal, dann hätten wir jede Woche so ein Statement-Video, weil das hast du übernächste Woche bei The Flash, werden wir das wieder haben, bei Indiana Jones werden wir das wieder haben. All die großen Tentpole-Filme werden nur wenige Tage bis Stunden vor Kinostart gezeigt und da geht es ja um was anderes. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den sie daher nicht so richtig rüberbringen können. Und deswegen öffnest du halt die Tür diesen Kritikern. Und das finde ich schade, weil ich finde es total doof, dass jetzt so viele Leute darunter schreiben, ja, geh doch mal richtig arbeiten.
Ja, ich glaube, was richtige Arbeit ist, das kann man auch für sich selbst definieren. Wenn du 12 Stunden auf dem Bau bist, dann solltest du dich erstens, glaube ich, fragen, wie gut ist das für deinen Körper? Also rein physisch 12 Stunden auf dem Bau. Mhm. Zweitens, warum machst du das 12 Stunden jeden Tag und hast eine 60-Stunden Arbeitswoche? Weil Handwerker verdienen eigentlich gutes Geld. Es ist genug Baubedarf. Also da gibt es immer noch gut gefüllte Auftragsbücher. Und weil du mit deiner Arbeit unzufrieden bist, musst du das nicht unbedingt auf andere projizieren. Es gibt immer jemanden, der mehr Verantwortung hat. Also jeder, der auf dem Bau ist, dem könnte wieder eine Hebamme sagen, ich habe jedes Morgen frisches Leben in den Händen, jeden Tag. Und wenn es auf den Boden fällt, ich habe hier Verantwortung für Leben. Könnte auch sagen, oh, das ist wieder noch mehr Verantwortung.
Ja.
Und dann kann der nächste Herzchirurg sagen, ja, ich habe hier jeden Tag Menschen und die schneide ich.
Ja, es ist wie bei Problemen zu sagen, guck doch mal die Kinder in Afrika. Ne? Das ist halt, du fängst nicht an, Probleme und Traumata gegeneinander aufzuwiegen, weil das wiegt halt für jeden ganz individuell schwer.
Alper wirkt sehr verletzt, als sie das da vortragen.
Ja.
Und aus dieser Verletzung.
Und ich glaube, weil er auch weiß, was darunter an Kommentaren danach wieder zu lesen ist. So, also kann ich nur vermuten, aber du weißt ja, wenn du dich so öffnest und wenn du so ein bisschen auch dann sagst, so, ey, ich, ne, wenn der Druck dann mal raus muss, da ist ja auch eine gewisse Verletzlichkeit da, dabei. Und,
weiß ich nicht, das Video würde sich komplett drehen, wenn man nicht in alle Richtungen schießen würde, sondern wirklich in diesen Einblick in sich geben würde. Wenn man nicht sagt, die sind schuld, dass sie den Druck machen, sondern man sagt, das übt Druck auf mich aus, weil. Und man sagt, warum empfinde ich diesen Druck? Und schon kriegst du diese Kommentare nicht, weil wenn du Leuten vermittelst, guck mal hier,
wenn die emotionale
das sind meine
Komponente
Schwächen, das
dazu
sind meine Verletzungen, sagen andere, ey, das kenne ich auch.
Weil zu sagen,
aber so gibt man den Leuten wenig Möglichkeit, sich zu identifizieren.
Weil zu sagen, so, wir konnten das zeitlich nicht schaffen. Natürlich fragen dann die Leute, warum geht es bei David, warum geht es bei Eve, bei Sebastian, wie sie alle heißen.
Warum ist Robert auf dem Schiff?
Warum ist, ja. Und das ist natürlich, das kannst du dann nicht mehr erklären. So. Und dafür ist der Grund dann eben komplexer.
Aber zum Beispiel direkt mit dir, also mit Eve und Sebastian, aber auch mit dir. Für mich ist das völlig okay, dass ich nicht so filmverrückt bin. Ich akzeptiere für mich, dass ich nicht so viel über Film jemals wissen werde wie du. Aber es gibt eine begrenzte Sache von Dingen, die man im Leben erlernen kann. Du wirst bei weitem nicht mehr ansatzweise so gut kochen können wie ich im Leben. Das sind Abstriche, die du machen musst. Ja? Bestimmte Dinge mache ich gerne.
Moment, warum sagst du das
die,
jetzt?
Und wenn ich in der Bahn die Kapital und dann die National Geographic und die Ökotest liest, liest du eher so, das könnte ein Tarantino-Buch und hier das und da weiß wieder mehr über Filme. Und ich muss doch für mich definieren, was ist mein Humankapital und was ist für dich dein Humankapital. Und wir haben nur 24 Stunden und ich habe am Anfang auch gedacht, oh, ja, bin ich der kleine Dumme, der so wenig über Filme weiß. Nee, ich weiß viel über Filme, du weißt nur einfach noch viel mehr und das ist völlig in Ordnung.
Ich bin mal auf jemanden getroffen, der in der Filmbranche arbeitet, das ist ein paar Jahre her. Ich werde dir den
seitdem
Namen,
nie wieder
ich werde dir den Namen auch nicht verraten. Der meinte mal zu mir, dass er ein Problem mit dir hat. Er hat dich nie getroffen, aber er meinte, er kann deinen Content nicht gucken, weil er das Gefühl hat, du liebst Filme nicht. Und
was da, ich aber auch okay finde.
Nee, warte mal. Also. Und da meinte ich zu ihm schon so, das stimmt nicht. Ich kenne dich ja nun gut genug. Das Problem ist, deinem Content hat man das irgendwie zwischenzeitlich angemerkt oder es fühlte sich so an, als würdest du das nicht mehr lieben. Aber ich glaube, der Unterschied ist, dass irgendwas bei der Arbeit einfach dazu geführt hat, dass du dieses, ne, auch jeden Tag irgendwas machen zu müssen, hat dazu geführt, dass sich sowas eingespielt hat, wo sich das genauso anfühlt. Aber es ist ja nicht so, dass du Filme nicht lieben würdest. Sonst würdest du hier ja mit mir nicht, das ist ja Blödsinn. Ne? Aber das kann schon passieren, dass man, und ich glaube, manchmal habe ich auch Angst davor, dass ich bei mir auch mal so einen Punkt einstellen würde, wo ich vielleicht das schon so lange mache, dass sich so eine Selbstverständlichkeit da einspielt und Leute dann sagen, boah, der erzählt aber auch immer dasselbe oder so. Und oder dass die Leidenschaft nicht mehr zu spüren ist. Dass genau dieser Funke, von dem ich gerade gesprochen habe, vielleicht weicht. Ne? Das sind Ängste zum Beispiel, die bei mir passieren. Ich meine, die habe ich schon seit Jahren, ich zum Beispiel auch bei Videospielen immer gedacht, so irgendwann werde ich bestimmt keine Videospiele mehr spielen, weil Mutti und Vati haben früher mit Barbies und Matchbox-Autos gespielt und irgendwann verlierst du halt das Interesse daran, weil du erwachsen wirst. Das wird dann wahrscheinlich bei Videospielen und vielleicht auch bei Filmen genauso sein, aber das ist nie passiert. Aber ich glaube, es ist immer noch dieser urige Gedanke da, vielleicht könnte das eines Tages so passieren.
Ich glaube, solange Dinge dich fröhlich, glücklich, freudig, wütend, traurig, ängstlich machen können, muss man da keine Sorge haben. Bevor man Angst haben muss, ist die Gleichgültigkeit. Wenn du die hast und das fühlt sich taub an, da muss man aufpassen.
Damit würde ich sagen,
Entschuldigung.
Schönes Schlusswort. Auf jeden Fall, um das vielleicht auch nochmal gesagt zu haben, ich hatte das den Jungs und Mädels auch drunter geschrieben. Ich hoffe, dass das für sie jetzt so, dass das so ein Release war, wo sie jetzt mal freilassen konnten. Dass es für sie aber, wie du vorhin schon gesagt hast, vielleicht auch so ein Punkt ist, ab dem sie jetzt so neu starten können, das vielleicht reevaluieren, um zu schauen. Ich hoffe echt, dass dieser Druck von Funk nicht zu sehr auf ihn lastet, weil ohne Cinema Strikes Back wäre die Film-YouTuber-Bubble, sage ich jetzt mal, echt um einen guten Kanal ärmer.
Aber auch
die Jungs von Filmgorillas, die Filmgorillas, Jungs und Mädels auch, Filmgorillas haben leider aufgehört. Die haben sich jetzt neu firmiert auf dem Steven Gätjen-Kanal Kino oder Couch. Wird man sehen, wie gut das funktioniert ohne das Geld vom ZDF. Aber ja, da ist auch schon mal ein Kanal weniger. Es gab dann neulich noch so einen, der hatte zumindest so ein Fake-Statement gebracht, dass er aufhört und dann hat er es doch nicht gemacht. Aber da dachte ich schon so, wow, scheint gerade so eine Phase zu sein. Und es gab ja nicht wenige, und das auch das sagt Alpa, die schon mit Burnout zu kämpfen hatten und vielleicht dann nicht mehr so viel machen wollten. Und das, ich fände das krass schade und ich fände das vor allen Dingen schade, wenn Cinema Strikes Back nicht mehr da wäre. Deswegen, ich hoffe, dass sie da irgendwie mit klarkommen.
Ja, ich wünsche allen Menschen, mehr oder weniger, dass sie nicht von ihrem Beruf erdrückt werden. Ja, ja. Das ist immer scheiße, von seinem Beruf erdrückt zu werden, vor allem, wenn du ihn eigentlich liebst.
Auch Putin?
Was ist sein Beruf?
Natürlich ist es sein Beruf.
Ich weiß nicht, was sein Beruf ist.
Das Staatsoberhaupt.
Also, okay. Ja, das ist eine dumme Frage jetzt.
Auch Hitler?
Okay, wir hören jetzt auf an der Stelle. Ich hatte ein gutes Schlussstatement, dann hat David in der letzten Minute noch Putin und Hitler eingebracht. Macht's gut, wir hören's nächste Woche mit dem Boogeyman und Ariel nochmal und vielleicht auch schon mit Spider-Man, ich weiß es noch nicht. Macht's gut. Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.